Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Inken vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns. Wir sprechen mit Anka Esser über den aktuellen fossilen Rollback in Deutschland und wie sich die Klimabewegung dem entgegenstellt. Und jetzt viel Spaß bei der Folge.
Wir haben uns aber auf jeden Fall auch viel mit Narrativ beschäftigt und uns ist aufgefallen, dass viele Narrative, die es bisher zu Gas gab, uns eigentlich eher schaden und eher so die Framings der Gegenseite promoten. Also ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel, Gas ist keine Brückentechnologie. Da bleibt am Ende hängen, Gas ist eine Brückentechnologie. Oder sauberes Gas ist eine dreckige Lüge. Das stimmt natürlich. Gas wird oft als sauber dargestellt und das ist es nicht. Aber genau, dann merken sich halt Leute nur sauberes Gas und Leute sollten sich eher saubere, erneuerbare Energien merken. Mhm. Genau, deswegen versuchen wir jetzt mehr halt schon in den Wörtern noch aufzuzeigen. Gas ist eine Risikotechnologie, alle anderen Scheintechnologien, die sich von der fossilen Lobby ausgedacht werden, sind Risikotechnologien und Erneuerbare sind die verlässlichen, die demokratischen, die sauberen. Die Geschichte hat gezeigt, wenn wir uns nicht einsetzen, dann kann man uns fertig machen. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als uns zu organisieren. Und ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, was wir noch zusammenrocken und was vor uns liegt.
Hallo und herzlich willkommen zum Was-Tun-Podcast. Hier sprechen wir einmal im Monat darüber, wie wir als Linke nicht nur kämpfen, sondern auch gewinnen können. Wir, das sind Inken Beermann und Valentin Isen. Wir diskutieren beide viel über politische Strategie und machen diesen Podcast, weil wir die Diskussion mit euch teilen wollen. Heute sprechen wir mit Anka Esser aus der Klimabewegung über die Mobilisierung gegen den Ausbau der Gasinfrastruktur.
Genau, Anka arbeitet nämlich bei der Organisation Gaswende und ist außerdem bei Ende Gelände aktiv, die am letzten Maiwochenende wieder eine Massenaktion im Ruhrgebiet planen, diesmal gegen Gasinfrastruktur. Denn viele von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, Katharina Reiche, die aktuelle Wirtschaftsministerin der CDU, greift die Energiewende gerade wirklich an allen Fronten an. Das Heizungsgesetz soll abgeräumt werden, das Erneuerbare Energiengesetz soll so novelliert werden, dass es eigentlich gar nicht mehr lukrativ ist, erneuerbare Energien auszubauen. Und auch an verschiedenen anderen Stellen sabotiert sie die Energiewende eigentlich überall, wo es geht, mit dem Ziel, neue Gasinfrastruktur auszubauen.
Es wird also in Deutschland wieder mal Politik für fossile Konzerne gemacht. Und gleichzeitig sehen wir weltweit, wie aufgrund von Kriegen, wie beispielsweise dem im Iran, aber auch dem Krieg in der Ukraine und der Faschisierung in den USA, die fossilen Energieträger immer unsicherer werden.
Und über all diese Fragen sprechen wir jetzt im Interview gleich mit Anka, darüber, was die Klimabewegung gegen diesen fossilen Rollback plant und mit welchen Botschaften sie die Mehrheit der Menschen erreichen will. Davor haben wir aber noch eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Wir haben es beim letzten Podcast schon gesagt. Nach 5 Jahren was tun, gehen Valentin und ich in eine 3-monatige Pause und wir hören uns dann im Spätsommer wieder mit der nächsten Folge.
Jetzt viel Spaß im Interview mit Anka Esser über die neuen Strategien der Klimabewegung gegen den Gasausbau.
Viel Spaß! Hallo Anka, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Erzähl doch mal den Hörerinnen und Hörern, wer du eigentlich bist und wie es dazu kommt, dass du dich jetzt auch mit so einem technischen Thema wie Gasinfrastruktur und dem Gasausbau, aber natürlich auch der Klimabewegung auseinandersetzt.
Hallo, ich bin Anka und Klimaaktivistin seit über 10 Jahren. Wir haben damals vor 10 Jahren in Berlin es geschafft, den Kohleausstieg zu erkämpfen und konnten uns dann gar nicht so richtig darüber freuen, weil das ganz schnell mit Gaskraftwerken kompensiert werden sollte. Und wir haben damals schon gemerkt, das hört sich irgendwie nach einer Mogelpackung an und haben uns dann mehr darüber informiert und das versucht, in Gruppen wie zum Beispiel Ende Gelände zu tragen. Was man, glaube ich, ganz klar wissen muss, Gas ist genauso wie Kohle extrem dreckig und fossil. Was diesen fossilen Technologien gemein ist, ist, dass einzelne Großkonzerne davon profitieren und Gewinne machen und die meisten Menschen, wie wir alle, darunter leiden. Das fängt einmal schon in der Gasförderung an. Da werden ganze Landstriche zerstört und auch vergiftet. Also zum Beispiel vor Ort bei den Gasförderungen gibt es sehr hohe Krebsraten. Dann wird auf der ganzen Förderungskette wird klimaschädliches Methan frei, was die Klimakrise extrem anheizt. Und für uns, es macht uns abhängig von Autokraten wie Putin und Trump und ist einfach sehr, sehr teuer. Das heißt, wir profitieren da eigentlich alle gar nicht von, genau, sondern nur die Gaslobby.
Gas ist jetzt, habe ich das Gefühl, auch eigentlich vor allem seit dem Ukraine-Krieg so richtig ein großes Thema geworden. Da war es ja so, dass wir dann irgendwie in der Situation waren, dass ja vorher das Gas einfach aus Russland bezogen wurde. Dann, klar, weil sowas will man jetzt irgendwie nicht mehr wegen der Sanktionen und weil man diesen Krieg nicht über die fossilen Energieeinkäufe finanzieren will. Und dann wurden diese großen LNG-Infrastrukturen geschaffen unter Habeck. Da haben wir auch in der Folge damals mit Lasse drüber gesprochen. Da gab es dann ja auch schon so ein bisschen Proteste, so kleinere Proteste der Klimabewegung irgendwie auf Rügen mit der Bevölkerung da zusammen gegen die LNG-Terminals, die da in Ukraine gebaut werden sollten. Und jetzt sehen wir aber irgendwie nochmal so eine ganz neue Dimension dieses Ausbaus. Also während sozusagen unter der Ampelregierung zwar die LNG-Kapazitäten ausgebaut wurden, gab es ja gleichzeitig aber auch einen enormen Ausbau erneuerbarer Energien. Und jetzt gerade ist es ja so, dass irgendwie an den Erneuerbaren rumgesägt wird und gleichzeitig Gasinfrastruktur ausgebaut werden soll. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen erzählen, was da eigentlich gerade passiert.
Ja, genau, du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Man kann auf jeden Fall davon reden, dass wir uns in einem Gaseinstieg befinden seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine, wo erstmal ganz viele Flüssiggasterminals ausgebaut wurden, obwohl man da auch schon hätte sagen können, wie gehen wir denn mit der Situation um, dass uns jetzt ganz viel Gas sozusagen wegbricht. Das hätte auch meiner Meinung nach noch mehr in Richtung Erneuerbare passieren können. Aber wir sehen jetzt mit einer Lobbyministerin in der Regierung, Katharina Reiche, auf jeden Fall nochmal eine neue Dimension. Katharina Reiche fährt gerade einen extremen Angriff auf die Energiewende mit verschiedensten Gesetzen auf allen möglichen Ebenen. Also soll die Energiewende ausgespart werden. Ich glaube, da kann man anfangen mit der Kraftwerksstrategie. Es ist so, dass zum Beispiel letzte Woche sind wir schon nur mit Erneuerbaren im Stromsektor gefahren. Das heißt, der meisten Zeit des Jahres können wir uns auf Erneuerbare verlassen. Es gibt aber halt wenige Wochen bis Tage im Jahr, die sogenannte Dunkelflaute, wo kein Wind weht und die Sonne nicht scheint. Und dafür braucht man halt eine Lösung. Und die Speichertechnologien sind in den letzten Jahren, haben so krasse Fortschritte gemacht, dass wir noch gar nicht absehen können, was es noch für Entwicklungen mit sich bringt. Genau, man kann natürlich aber auch sagen, man baut eben für diese Zeit kleine, flexible Gaskraftwerke. Das ist aber gerade nicht, was Reiche als Plan verfolgt, sondern sie will am liebsten 20 Gigawatt, da hat die EU sie gestoppt und sie darf jetzt erstmal 10 Gigawatt Gaskraftwerke bauen. Die brauchen staatliche Subventionen, unsere Steuergelder, damit die überhaupt gebaut werden, weil die gar nicht lukrativ sind. Und das ist ein enormes Problem. Und genau, Reiche pusht das extrem, dass es das Gesetz noch bis vor die Sommerpause ins Parlament schafft und möchte am liebsten das Geld an ihre fossilen Konzerne bis Ende des Jahres verteilen.
Ja, krass. Also das heißt, für diese sogenannte Dunkelflaute, das ist ja immer so ein bisschen das Gespenst, was so durch die Medien dann auch getrieben wird, dass man sagt, ja, okay, Erneuerbare schön und gut, aber manchmal ist halt nicht, dass da eigentlich die Technologien mit diesen Möglichkeiten, Strom eben auch abzuspeichern, wenn zu viel vorhanden ist, dass das eigentlich irgendwie so gerade in eine total gute Richtung geht und man dadurch auch so ein bisschen sieht, dass das wirklich so ein ideologisches Projekt ist, was Katharina Reiche da vorantreibt mit ihrer Kraftwerkstrategie. Was gibt es denn noch für andere Angriffspunkte gerade, die Katharina Reiche, wo sie rangeht und versucht, die Energiewende auszubremsen?
Es gibt noch das Erneuerbare Energiengesetz. Genau, es war ein CDU-Gesetz und es wurde dann in der letzten Periode auch nochmal angefasst. Da gab es ja dann auch ganz viele Diskussionen und das soll jetzt abgeschafft werden und in ein Gebäudemodernisierungsgesetz umgewandelt werden. Ich glaube, das hat ziemlich viele Leute krass schockiert, weil schon klar war, dass es irgendwie angefasst wird und dass zum Beispiel, was komplett dumm für MieterInnen ist, sozusagen die Möglichkeit rausgenommen wird oder man jetzt wieder Gasheizungen einbauen kann. Da können wir vielleicht später auch nochmal kurz drauf zurückgehen, was da die Folgen davon sind. Aber dass zum Beispiel auch die 75% Regel für Erneuerbare, also dass neue Heizungen halt vor allem erneuerbar sein sollen, auch gestrichen wurde. Und auch noch Beratungspflichten gibt es nicht mehr. Also es gibt sehr viele Einschränkungen. Es ist einfach sehr fahrlässig, dieses Gesetz. Dann soll noch das Erneuerbare-Energien-Gesetz novelliert werden. Da geht es darum, dass die Einspeisevergütung gestrichen werden soll. Die Einspeisevergütung, da geht es darum, dass wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat, dann hat man, wenn man Strom ins Netz eingespeist hat, dann hat man dafür Geld bekommen. Und die ist nicht so netzdienlich, weil genau bei Erneuerbaren ist es ja so, dass es zu bestimmten Zeitpunkten sehr viel Strom gibt. Und wenn man halt nicht einen Anreiz hat, Strom zu nutzen, wenn es viel Strom gibt und Strom einzuspeisen, wenn es nicht so viel Strom gibt, genau, dann ist es ein Problem. Das die aber jetzt komplett zu streichen, ohne einen neuen Vorschlag zu haben, ist extrem blöd, weil das schafft sehr viel Unsicherheit. Es ist auch total unrealistisch, dass jede einzelne Person, die eine Solaranlage besitzt, jetzt selber mit dem Strom handelt. Das ist ja total aufwendig. Genau, und eigentlich haben die Erneuerbaren und also auf den Dächern auch so zu sehr viel Akzeptanz der Energiewende geführt. Also es ist ein klarer Angriff auf die Energiewende und vor allem auch die demokratische Energiewende, wo alle mitmachen können. Und genau, es geht dann auch noch um das Netzpaket. Da geht es darum, dass unser Netz eigentlich ausgebaut werden muss, damit mehr zum Beispiel Speicher oder auch Anlagen ans Netz gehen können. Und Reiche sieht das Problem, aber stiebt das eigentlich nur auf die Erneuerbaren und sagt zum Beispiel, dass manchmal ist zu viel Energie im Netz und dann müssen Anlagen abgeregelt werden und dafür kriegen Anlagen aber trotzdem Geld, dass sie sich halt lohnen. Und Reiche will, dass jetzt diesen Anlagen kein Geld mehr gegeben wird und dadurch sind die aber nicht rentabel. Also genau, an allen möglichen Stellen, wie ihr seht, versucht Reiche so ihre Politiken, und das ist die Politik der Gaslobby, durchzudrücken und Erneuerbare zu blockieren.
Du hattest ja jetzt vorhin als der Name Katharina Reiche zum ersten Mal gefallen ist, schon einmal sie als Lobbyministerin bezeichnet. Magst du noch kurz was zu ihr sagen für die Leute, die jetzt vielleicht sich noch nicht so viel mit ihr beschäftigt haben? Wie kommt das, dass die so Politik für die Gaslobby macht?
Also die Gaslobby zieht sich eigentlich durch ihren ganzen Lebenslauf, muss man sagen. Aber das aktuellste sozusagen Beispiel ist, dass sie, bevor sie ihr Amt angenommen hat in der Bundesregierung, die Geschäftsführung von Westenergie war, was ein Tochterkonzern von E.ON ist. Und E.ON ist einer der vier größten Energiekonzerne in Deutschland. Und dass sie gute Verbindungen zur Gaslobby hat, hat sie eigentlich auch schon schnell gezeigt. Also eine der ersten Sachen war ja, dass es ein Energiemonitoring gab, also geguckt wird, wo steht die Energiewende gerade und was müssen vielleicht für Maßnahmen angewendet werden, damit die Energie wieder noch mehr angefacht wird. Und da hat sie sich, also wenn man die 10 Punkte von ihr liest, denkt man so, sie hat gar nicht in dieses Monitoring geguckt, sondern sie hat eigentlich nur geguckt, welche 10 Punkte ihre Freunde von RWE und E.ON vorschlagen und die abgeschrieben. Und das wurde eigentlich auch journalistisch aufgearbeitet, dass das so passiert ist. Also genau.
Ja, das ist ja echt ein krasser, also ich finde auch jetzt die Gesetze, die du genannt hast, das sind ja jetzt, klingt ja erstmal alles sehr technisch, auch wenn dann einzelne davon immer mal wieder auch durch die mediale Debatte geistern. Also Gebäudeenergiegesetz haben jetzt bestimmt trotzdem auch viele Leute.
Heizungsgesetz muss weg.
Endlich. Das haben ja bestimmt jetzt viele Leute irgendwie auch mal in den Nachrichten gehört. Aber das sind ja wirklich Sachen, die sonst zum Teil fast unterm Radar laufen. Also dass das Erneuerbare Energiengesetz novelliert wird, das passiert ja schon fast jeder Legislaturperiode einmal. Oder auch sowas wie ein Netzanschlusspaket. So, da können sich mal wenig Leute was drunter vorstellen. Und es ist auf jeden Fall total wichtig, sich darüber zu informieren, aber halt deswegen auch total schwer, da überhaupt Aufmerksamkeit für zu schaffen irgendwie. Kannst du denn vielleicht nochmal sagen, wenn du jetzt so sagen würdest, aus diesen vier Gesetzesvorhaben, was sind denn so die größten Auswirkungen vielleicht für Menschen oder für das Klima?
Ja, ich glaube, erstmal ist wichtig, wir müssen wissen, dass wirklich Reiche an allen möglichen Ecken die Erneuerbaren ausbremsen will, die eigentlich für uns gut wären. Genau, ich habe ja vorhin auch schon ganz kurz bin ich darauf eingegangen, wie scheiße das für uns MieterInnen ist. Es ist halt so, ich kann ja als Mieterin nicht selber darüber entscheiden, welche Heizung ich bei mir einbaue, sondern das macht halt mein Vermieter oder meine Vermieterin. Und für aktuell sind Wärmepumpen billiger, aber vor allem halt langfristig, weil Gas immer teurer wird. Und die Gasheizung an sich, das ist halt, also HeizungsbauerInnen wissen, wie sie Gasleistungen einbauen. Also es gibt da, es wurde einfach schon länger gemacht, das ist etablierter und es ist sehr viel praktischer sozusagen und günstiger für Vermieter, Gasheizung einzubauen. Für uns MieterInnen wird das aber extrem teuer. Und es ist einfach ungerecht, dass jetzt diese Regelung, die es gab, dass einfach jetzt keine Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen, dass die abgeschafft wird. Und da bringt es mir auch nichts, dass anscheinend ein Satz drin steht, dass sie auch noch gucken wollen, wie sie das abfedern können, dass es für MieterInnen nicht zu teuer wird. Das stimmt einfach nicht. Es wird sehr, sehr teuer. Und deswegen ist meine Meinung, müssen wir MieterInnen uns organisieren und einen Aufstand machen, dass es so ungerechte Gesetze nicht durchkommen. Und was auch ein großes Ding ist, damit können wir die Klimaziele auf keinen Fall einhalten. Und es gibt eigentlich ja auch verschiedene Verfassungsgerichtsentscheidungen, die unter anderem ergeben haben, dass es kein Verschlechterungsgebot geben darf. Und das ist der Regierung bewusst. Also es wird da Klagen geben und die werden sie auch verlieren. Das heißt, dann müssen sie es wahrscheinlich auch wieder ändern. Aber sie machen das halt mutwillig, weil Klagen müssen auch erstmal durchgeführt werden und es dauert Zeit. Aber es ist absehbar, dass es halt nicht verfassungskonform ist und dann auch wieder geändert werden muss.
Du hörst den Was-Tun-Podcast. Wir sind ein linker und unabhängiger Podcast und produzieren einmal im Monat Folgen zu politischer Strategie von links. Bei der großen Menge an Podcasts, die es inzwischen gibt, ist es manchmal gar nicht so leicht durchzudrängen. Und damit uns noch mehr Menschen kennenlernen können, brauchen wir deine Hilfe. Klicke jetzt auf die 5 Sterne in der Podcast-Bewertung und wenn du magst, schreib auch gerne einen Kommentar. Dann wird der Was-Tun-Podcast in den Algorithmen hochgewertet und mehr Menschen angezeigt und so können mehr Menschen auf unsere Themen und Folgen aufmerksam werden. Vielen Dank und viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, das klingt ja jetzt alles wirklich nach einem krassen klimapolitischen Rollback, der da gerade vonstatten geht. Und ich finde schon auch nochmal krass, wie so sich da letztendlich, also es gibt einerseits die Industrieinteressen auf der einen Seite, so die klassischen Kapitalinteressen könnte man sagen, aber dann zieht es sich eben runter bis auf die Vermieter und die Mieter, wo es ja auch so ein Stück weit genau diese Einteilung gibt in die vielen Leute, die eben davon betroffen sind von den negativen Auswirkungen, wenn die Gasrechnung immer teurer wird und den Vermietern, die so ein bisschen gebauchpinselt werden, dadurch, dass man sagt, ach, baut ein, was für euch praktisch ist, ihr könnt die Kosten sowieso weiterreichen an die MieterInnen. Und ja, das zeigt, dass jetzt eigentlich die Zeiten wirklich finster sind für sowohl für Klimapolitik als auch für alle, die von ihren Folgen betroffen sind. Das klingt ja jetzt eigentlich erstmal auch so, als wäre das eine relativ gute Voraussetzung für eine Klimabewegung, um wieder zu alter Stärke zurückzufinden, um in der Öffentlichkeit klarzumachen, dass das, was da vor sich geht, super ungerecht ist und grob fahrlässig. Trotzdem hat man so ein bisschen den Eindruck, dass man länger nichts mehr von der Klimabewegung gehört hat. Aber gerade beginnt es wieder, dass sich so ein bisschen der Protest regt. Man hat jetzt, ich finde gerade in Reaktion auf dieses Gebäudeenergiegesetz, zum ersten Mal wieder so gemerkt, wie sich möglicherweise ein bisschen der Wind dreht und Protest tatsächlich aufkommt. Was ist denn da gerade dein Eindruck so aus einer Bewegungsperspektive? Erwacht jetzt die Klimabewegung zu neuem Leben?
Ja, spannende Frage. Also ich finde schon, ich war auf der Demonstration, als klar war, dass das Gebäudeenergiegesetz abgeschafft werden soll. Und ich hatte da voll Hoffnung, weil irgendwie so eine wütende, aber wir lassen uns das nicht gefallen, sondern wir organisieren uns Stimmung da war, auch so ein bisschen vor 2019, dass ich das Gefühl habe, viele Leute kommen gerade wieder zurück und haben Lust, Aktionen zusammen zu machen. Man muss sagen, ich bin generell der Überzeugung, dass man Bewegung aufbauen muss und dann gibt es bestimmte Kristallisationsmomente, die man nutzen kann und dann kann eine Bewegung größer werden. Die Klimabewegung war jetzt gar nicht tot oder so, sondern es gab ja auch schon im letzten Jahr kleine Aktionen, vor allem so um Gasförderung, Gasbohrung, wo, wenn es fein ist, ich auch eine süße Geschichte erzählen kann. Kann ich gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber ich habe das Gefühl trotzdem, dass gerade wieder Drive da ist und dass wir jetzt auch irgendwie die letzten 1-2 Jahre überlegt haben, so, was ist unsere Strategie, wie müssen wir uns aufbauen. Da sind wir auch noch nicht am Ende, weil es gibt schon einfach Brüche und Enttäuschungen, die wir gerade noch bearbeiten müssen. Aber es werden jetzt in den nächsten Wochen viele Aktionen kommen. Und ich bin gerade wieder zuversichtlich, dass wir damit auch Stimmungen drehen können.
Ja, du hattest ja gerade schon gesagt, dass du da auch noch eine nice Anekdote hast, so zu den ersten Protesten, die jetzt wieder aufkeimen. Magst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
Genau, ich finde, ein positives Beispiel ist Reichling in Bayern. Da soll nach Gas gebohrt werden. Und genau, FFF wollte da eine Demonstration zu machen und dann wurde im Vorfeld ganz viel dagegen mobilisiert und vom Bürgermeister zum Beispiel gesagt, die Klimaterroristen würden kommen. Dann hat FFF überlegt, wie sie damit umgehen und sind mit Blumen und Kuchen gekommen. Mittlerweile gibt es ja jetzt eine Bürgerinitiative, die ganz aktiv ist. Ganz viel im Dorf hängen Plakate und Banner mit Core Gas, also kein Gas. Und auch der Pfarrer ist überzeugt und sagt, dass Jesus Klimaschützer gewesen wäre. Und dann kam im Sommer, als dann wirklich die Probebohrung anstand und der Bohrturm da war, wirklich radikale Klimaaktivistin von Ende Gelände. Aber die Pressemitteilung von Ende Gelände wurde fast 1:1 in den Medien aufgenommen und es wurde irgendwie nicht gesagt, die bösen Klimaterroristen kommen, sondern halt wirklich die Forderung, warum wir gegen Gas sind. Und ich finde das irgendwie eine schöne Geschichte, wie es auch ein Zusammenspiel gibt aus so verschiedenen Akteuren und wie es auch so möglich ist, zu zeigen, warum Gas für uns alle schlecht sind und dass halt Aktivismus nicht als was Negatives angesehen wird, sondern dass wir uns zusammen füreinander einsetzen.
Ja, auf jeden Fall richtig nice Geschichte auch dazu, wie so die unterschiedlichen Akteure dann miteinander so, ja, so das Möglichkeitsfenster weiter aufstoßen können. Irgendwie angefangen bei Fridays for Future und dann hin zu Ende Gelände. Auf jeden Fall eine richtig coole Anekdote. Ich habe den Eindruck, so diese Geschichte, dass Gas jetzt der neue große fossile Endgegner ist, die ist ja jetzt nicht so ganz neu, sondern Ende Gelände beispielsweise hat ja schon seitdem der Kohleausstieg beschlossen ist, immer wieder versucht zu sagen, okay, und jetzt müssen wir stärker gegen Gasinfrastruktur vorgehen, Gaspipelines blockieren, besetzen und dann auch die Aktionen auf Rügen beispielsweise, die Inken vorhin schon genannt hatte, waren ja auch so Versuche praktisch, die Klimagerechtigkeitsbewegung jetzt stärker auf das Thema Gas zu ziehen. Ich hatte irgendwie immer den Eindruck, so ganz so richtig gut funktioniert oder so richtig groß mobilisieren konnte man damit bisher nicht. Anka, was denkst du denn, was ist jetzt so ein bisschen der Game Changer? Also liegt es einfach daran, dass unter der Ampel es so schwierig war mit einem grünen Minister, der das alles plausibel erklären kann? Lag es daran, dass alle in so einer Kriegsstarre waren und dachten, Hauptsache bei uns bleibt die Wohnung warm, koste es, was es wolle? Oder wie? Also was hast du vielleicht so Ideen oder Thesen dazu, warum möglicherweise jetzt tatsächlich der Punkt sein könnte, wo eine größere Mobilisierung rund um Gasinfrastruktur, Gasausstieg vielleicht erfolgreich sein könnte oder erfolgreicher werden könnte?
Ich habe das Gefühl, es ist eine voll große Frage, wo auch voll viele Sachen mit reinspielen. Also so after Corona und auch irgendwie Lützerath-Frustration. Es sind einfach gerade sehr viele Krisen. Ich würde sagen, das stimmt auch aktuell immer noch, dass viele Leute müde davon sind, dass man gar nicht weiß, gegen was man alles noch kämpfen muss. Aber ich würde halt sagen, gerade ist halt voll der gute Zeitpunkt, weil wir jetzt entscheiden können, ob wir zulassen, dass es einen krassen Gaseinstieg gibt. Und der ist auch schon jetzt nochmal krasser als diese neuen Flüssiggasterminals. Sondern weltweit steht gerade alles darauf, dass so die fossile Lobby doch gewinnt und ganz viele Gaskraftwerke aufgebaut werden, ganz viel Gasbohrung passiert und auch Flüssiggas nochmal im größeren Rahmen ausgebaut wird. Und ich glaube, deswegen sind wir jetzt gerade an dem Zeitpunkt, wo wieder viele oder mehr Menschen Energie haben, Kämpfe verbinden wollen und wir uns gemeinsam gegen den Ausbau von Gas stellen.
Ja, genau, das stimmt. Also, dass sich ja einfach der gesellschaftliche Kontext irgendwie total verändert hat, indem die Klimabewegung agieren kann, aber auch die Anti-Gas-Bewegung. Manchmal hat es ja auch was mit einer mit Informationen zu tun, die sich erstmal aufbauen müssen. Also man muss ja nun ehrlicherweise sagen, die Anti-Kohle-Bewegung hat auch seit 2009, 2010 im Rheinland und in der Lausitz angefangen, Camps zu machen und dann ja auch Informationsmaterial herzustellen und erstmal zu gucken, okay, wo ist denn hier eigentlich Kohle, was ist das Problem, das bekannt zu machen und so, bevor es dann halt irgendwie 5, 6 Jahre später die ersten großen Aktionen gab, die dann ja auch erst gewachsen sind. Also das muss man ja auch so ein bisschen mit berücksichtigen und dass wir vielleicht auch dann irgendwie 2018, 19 auch ein bisschen erfolgsverwöhnt waren und dann dachten, okay, jetzt direkt Gas ranhängen, es geht auf jeden Fall. Wie siehst du denn da so den, oder wo siehst du denn die Klimabewegung, wenn man sich das mal so ein bisschen in so einem größeren Bogen jetzt vielleicht anguckt, so in Bezug auf Gas?
Also das, was du ansprichst, stimmt auf jeden Fall. Also in ganz vielen Gesprächen wird immer wieder deutlich, Leute wissen nicht, was für ein großes Problem Gas ist und wissen teilweise auch nicht, können sich nicht vorstellen, wie die Technologien sind, die die Lösungen sind. Und wenn man sich nicht vorstellen kann, wie was ist, dann glaubt man da halt auch nicht dran, dass es funktioniert. Also ist auf jeden Fall noch eine große Aufgabe, weiter darüber zu reden, warum Gas schlecht ist und was die Alternativen sind. Und wir sind gerade halt einfach auch noch ein bisschen in einer Suchbewegung. Also mir ist es irgendwie wichtig, dass Leute verstehen, dass Gasinfrastruktur nicht nur Gaskraftwerke sind, sondern eben auch Pipelines, auch Flüssiggasterminals, auch Bohrungen. Und das haben wir jetzt auch in der letzten Zeit so ein bisschen versucht, dass wir halt letztes Jahr sehr viel aufgezeigt haben, was sind also die Auswirkungen von Gasbohrungen, weil wir zum Beispiel bei LNG festgestellt haben, dass man da zwar gut irgendwie koloniale Zusammenhänge darstellen kann, aber Leute sich teilweise dann auch nicht so richtig, die negativen Folgen sind halt dann nicht in Deutschland. Und eben auch Leuten sozusagen ins Gedächtnis zu rufen, hey, so es geht da um Vergiftung, um so Wasserknappheit, um so krasse Umweltverschmutzung und so, das hat krasse Folgen. Also das war vielleicht auch so ein bisschen eine Reaktion von, bei LNG haben Leute nicht so richtig die selber die Folgen gesehen. Deswegen haben wir dann hier in Deutschland erstmal Gasbohrungen thematisiert. Aber am Ende ist uns allen bewusst, zu Gasinfrastruktur gehört diese ganze ausbeuterische Infrastruktur und wir müssen da auch auf die verschiedenen Aspekte aufmerksam machen.
Und im Vorgespräch hast du erzählt, dass ihr jetzt auch gerade an so einer Karte arbeitet.
Genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein Ding, dass es halt einfach sehr wenig Wissen selbst in der Klimabewegung weiterhin gibt und dass wir zeigen wollten, wo in ganz Deutschland wird verschiedene Infrastruktur ausgebaut und unsere Hoffnung ist, die Karte kommt in einem Monat raus, da werden wir die auch für die Klimabewegung vorstellen und unsere Hoffnung ist, dass damit so ein bisschen wie bei der Kohle-Protestkarte damals Leute auch sehen, wo sind unsere Punkte, wo wir aktiv werden können und sich dann auch organisieren.
Ist das dann auch praktisch, sind das dann auch die Orte für mögliche Kristallisationspunkte, wie du es vorhin genannt hast?
Absolut. Also ich würde sagen, im letzten Jahr haben sich halt zum Beispiel mit Borkum und Reichling auf jeden Fall auch schon Kristallisationspunkte rausgebildet. Aber jetzt wird es ja eine große Aktion im Ruhrgebiet geben und ist auf jeden Fall auch naheliegend. Aber ich würde sagen, unser neues Lützerath haben wir noch nicht. Und da merkt man halt, dass die Bewegung gerade auch im Aufbau ist und genau, dass wir gerade auch noch suchen, wo sind am Ende Kristallisationspunkte. Und dass es aber auch okay ist, dass wir Sachen ausprobieren können, welche Sachen funktionieren gut, welche Sachen machen uns auch Spaß. Das gehört auch dazu. Ja.
Ja, das finde ich irgendwie auch nochmal, so wenn man so ein bisschen auf so längere Bewegungsbögen guckt, irgendwie auch nochmal so einen wichtigen Schritt, den man oft, glaube ich, total vergisst, weil wir gucken dann immer nur auf die großen Massenaktionen und sind so, yes, Mobilisierung oder halt auf Organizing oder so und dann diese konkreten Strategien. Aber wie viel Vorarbeit es eigentlich auch braucht von unterschiedlichen Akteuren, meistens ja nicht von der ganz radikalen Bewegung, sondern eher, das machen ja oft auch Stiftungen oder NGOs, dass sie dann erstmal diese ganzen Infomaterialien erstellen und dieses Wissen zusammentragen und veröffentlichen und damit so eine Fachöffentlichkeit schaffen, aus der es dann so ein bisschen weiter diffundieren kann, dass das irgendwie auch so eine wichtige Vorbedingung dafür ist, überhaupt dann auch eine größere politische Bewegung mit mehr Schlagkraft irgendwie aufbauen zu können. Wenn man dann aber an diesem Punkt kommt und das ist ja schon so ein bisschen der Gedanke gerade oder die Hoffnung, dass man oder auch das Ansinnen von der Aktion Die Ende Gelände jetzt plant im Ruhrgebiet zum Beispiel, dass man schon hinbekommt, jetzt erstmal auch trotzdem wieder eine Massenaktion schon zu machen, dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, mit was für einem Narrativ geht man da jetzt vor? Und Gas ist da ja wirklich ein Feld, wo es man sehr, sehr breite Auswahl hat. Also wo es so viele Probleme eigentlich gibt, dass es gar nicht eine leichte Entscheidung ist, welches man jetzt irgendwie nach vorne stellen soll und mit welchen man die Menschen erreichen kann. Was siehst du denn da gerade für Narrative und vielleicht auch, welche hältst du so für erfolgsversprechend?
Also für mich überzeugend ist auf jeden Fall das Argument der Kostenfalle, dass Gas einfach super teuer wird und uns vor allem auch von Autokraten wie Putin und Trump abhängig macht. Ich meine jetzt, man kann ja irgendwie wöchentlich verfolgen, dass irgendwelche Kriege passieren, die auch sofort eine Auswirkung auf irgendwie Strom- und Gaspreise haben. Und wir sind auch in der Klimakrise. Also das vergisst man manchmal, weil es gerade so viele Krisen gibt. Aber einer unserer krassen Struggle und Herausforderungen ist die Klimakrise. Und ich persönlich finde es total wichtig, dass wir auch darüber reden, weil ich würde sagen, uns als Klimaaktivistin ist halt mega wichtig, dass wir so frühzeitig Maßnahmen ergreifen, dass sie irgendwie sozial gerecht passiert. Und desto weniger da Maßnahmen ergriffen werden, desto mehr werden halt bestimmte Menschen besonders darunter leiden, was ja auch gerade jetzt schon passiert. Und wir haben uns aber auf jeden Fall auch viel mit Narrativ beschäftigt und uns ist aufgefallen, dass viele Narrative, die es bisher zu Gas gab, uns eigentlich eher schaden und eher so die Framings der Gegenseite promoten. Also ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel, Gas ist keine Brückentechnologie. Da bleibt am Ende hängen, Gas ist eine Brückentechnologie. Oder sauberes Gas ist eine dreckige Lüge. Das stimmt natürlich. Gas wird oft als sauber dargestellt und das ist es nicht. Aber genau, dann merken sich halt Leute nur sauberes Gas und Leute sollten sich eher saubere, erneuerbare Energien merken. deswegen versuchen wir jetzt mehr halt schon in den Wörtern noch aufzuzeigen. Gas ist eine Risikotechnologie, alle anderen Scheintechnologien, die sich von der fossilen Lobby ausgedacht werden, sind Risikotechnologien und Erneuerbare sind die verlässlichen, die demokratischen, die sauberen.
Oder wie Christian Lindner es mal genannt hat, die Freiheitsenergie.
Ja.
Ich finde es ganz interessant, also nochmal das Argument der Kostenfalle, weil das ja eigentlich so ein bisschen die große Achillesferse der Klimabewegung ist, mit der sie ja auch, also mit der Klimapolitik ja auch sehr stark verhetzt wurde jetzt in den letzten Jahren, dass man immer gesagt hat, das ist dann so am Ende so teuer oder das können sich nur Leute, das E-Auto können sich nur Leute leisten, die gut verdienen. Die Wärmepumpe ist doch sowieso nur was für die Leute, die irgendwie für ein gutes Gewissen auch viel Geld ausgeben können und so. Das waren ja immer praktisch diese Bezahlbarkeitsframing, war ja eigentlich immer so sehr stark ein Framing auch der fossilen Gegenseite. Wir sprechen jetzt ungefähr 2 Wochen nach Beginn des Kriegs im Iran und das hat ja eben auch krasse Auswirkungen auf Energiemärkte und damit auch auf Energiepreise. Und dass sich in dieser Situation ein Stück weit diese Argumentation der Fossilen eben so in ihr Gegenteil verkehrt. Auf einmal sind die Fossilen, egal ob an der Tankstelle oder bei der Gasheizung, die völlig unberechenbar sind, die total unzuverlässig sind und die eben Leute in horrende Kosten stürzen. Und das finde ich auf jeden Fall wo man auch nochmal sieht, wie wichtig praktisch gesellschaftlicher Kontext ist für die Frage des Narrativs. Also, dass es möglicherweise jetzt der Punkt ist, wo das wirklich auch verfangen kann. Das finde ich daran irgendwie sehr interessant.
Das fand ich auch jetzt, ich habe diese Woche wie manchmal sowieso gerne diese Kontroverssendung im Deutschlandfunk gehört, wo Leute ja auch anrufen können. Da wird ja mal ein Thema aufgemacht, über das es gerade eine gesellschaftliche Kontroverse gibt. Und dann gibt es 3 oder 4 Gäste meistens. Und dann können sich aber Hörerinnen und Hörer auch melden und da anrufen oder E-Mails schreiben und ihre Meinung sagen. Und da ging es auf jeden Fall auch um die aktuelle Energiepolitik. Und ich fand super interessant und das ist da wirklich nicht immer so. Also oft werden die Sachen wirklich kontrovers diskutiert, aber dass so 85% der Leute, die sich da gemeldet haben, waren halt wirklich so, was soll diese aktuelle Energiepolitik? Natürlich kann man jetzt diese Tankbegrenzung machen, aber eigentlich müssen wir auf jeden Fall hin zu Erneuerbaren und dass ich das Gefühl hatte, so bei den Leuten, die angerufen haben, ist jetzt auch natürlich Deutschlandfunk-Publikum, ist ein spezielles Publikum, ist jetzt nicht repräsentativ für die Bevölkerung, aber dass da schon sehr klar der Konsens war, das ist gerade Quatsch, was da passiert. Und wir müssen hin zu Erneuerbaren und wir wollen weder den Einstieg in Atomenergie noch, dass jetzt hier überall Gaskraftwerke hingebaut werden. Und das fand ich, also genau, da dachte ich so nochmal, ah ja, interessant, weil ich finde, dass es medial gar nicht immer unbedingt so, so vermittelt wird. mit den Narrativen, von denen du eben gesprochen hast, habt ihr ja auch so Do's und Don'ts entwickelt, wie man halt über Gas sprechen sollte und wie auch nicht. Und ich fand es spannend, da nochmal ein bisschen genauer drauf zu gucken, weil ich sie wirklich extrem gut finde. Und ich glaube, man kann da auch, also da können auch Leute was draus lernen, die in anderen Bewegungen unterwegs sind. Vielleicht fangen wir nochmal mit dem einen, also das eine Sache, die du schon genannt hast, war ja nicht das gegnerische Framing wiederholen. Mhm. Genau, und dazu gibt es so Framing-Forschung, die ja tatsächlich sagt, dass auch wenn man ein gegnerisches Framing widerlegt, also sowas wie bei sauberes Gas ist eine dreckige Lüge, dass das, was bei Leuten im Kopf halt hängen bleibt, ist sauberes Gas. Und dass sie sich sozusagen, den zweiten Teil hören sie auch und verstehen sie vielleicht auch, aber der setzt sich trotzdem nicht so im Gedächtnis fest wie das gegnerische Framing. Was habt ihr denn dafür, kannst du nochmal erzählen, was ihr da so für Alternativen entwickelt habt?
Genau, also ich meine, ich glaube, ich war vor 10 Jahren auf meinem ersten Framing-Workshop und da wurde uns das erzählt und es wird auch immer gesagt, so wir sind total faktenbasiert, aber am Ende sind die Fakten gar nicht unbedingt das, was so dolle bei Leuten ankommt. Und man muss sich irgendwie immer wieder daran erinnern, dass man halt wirklich das Framing aufzeigen muss, so wer gewinnt hieran und wer verliert und was ist die Lösung. Und das muss meiner Meinung nach rüberkommen, aber das ist auch bei uns immer wieder eine Aushandlung, dass Leute Sachen halt sehr, sehr wissenschaftlich ausdrücken wollen und dann zum Beispiel von Dekarbonisierung reden wollen. Aber so, genau, unter Dekarbonisierung können sich halt viele Menschen, die nicht in dem Thema drin sind, auch nicht so viel vorstellen. Deswegen halt bewusst zu sagen, wir sind für saubere, günstige Energie. Genau, auch zum Beispiel, ich finde, Ähnliches gilt für, wir haben ja vorhin von LNG geredet, auch unter LNG können sich nicht so viele Leute was drunter vorstellen. Und dann zumindest es zu benennen wie Flüssiggas, aber zum Beispiel auch schon die Problematik mit reinzunehmen, wie das meiste an Flüssiggas, was aktuell kommt, ist Fracking-Gas. Und Fracking-Gas ist nochmal dreckiger als normales Gas aus der Pipeline. Und dann zum Beispiel auch halt über Fracking-Gas zu reden, weil es in Deutschland auch eine Debatte zum Beispiel vor 10 Jahren über Fracking-Gas gab und da Leute auch mitbekommen haben, welche negativen Auswirkungen das hat und es deswegen ja auch in Deutschland verboten ist.
Aber es stimmt auf jeden Fall, dass Fracking in Deutschland total negativ besetzt ist und dass, wenn man über Fracking spricht, man auf jeden Fall ganz andere Assoziationen wachruft, als wenn man über LNG spricht.
Ja.
Vielleicht kannst du nochmal, ihr hattet auch irgendwas mit Risikotechnologien, vielleicht kannst du das nochmal.
Die fossile Lobby kommt halt sehr schnell mit Scheintechnologien, die selber noch gar nicht richtig entwickelt sind, wo gar nicht sichtbar ist. Also zum Beispiel Flüssiggasterminals, da wurde der Bau ganz viel argumentiert. Also wenn man auf die Webseiten geht, und guckt, was da so geschrieben wird, dass die tragen zur Energiewende bei und die sind mega grün und das ist also alles, man kann die sofort umrüsten. Und wenn man sich dann anguckt, so ist es denn so einfach, LNG-Terminals oder Flüssiggasterminals auf Wasserstoff oder Wasserstoffderivate, also zum Beispiel Ammoniak umzurüsten, ist möglich, aber auch nur zu bestimmten Teilen, wenn man schon von Anfang an sich darauf festlegt. Und das ist halt dann wieder teuer und wird teilweise nicht gemacht. Und also die Fossillobby kann es sehr gut, einfach sich grün darzustellen, obwohl sie es gar nicht sind. Und genau, von irgendwelchen Technologien zu reden, die noch gar nicht richtig erforscht sind und wo auch nicht klar ist, ob die kommen und wenn sie kommen, dann sind sie sehr teuer. Genau, und das meinte ich auch vorhin so, also es ist voll richtig, dass wir ganz viel faktenbasiert reden wollen und auch so nicht lügen wollen. Also ich will das der fossilen Lobby nicht nachmachen, aber trotzdem, dass bei uns rüberkommt, so was ist das Gute und was ist das, was uns schadet, daran müssen wir halt arbeiten.
Die Balkonreaktoren, die sind doch auch wahrscheinlich, zählen ja auch zu so einer Scheinwiese.
Ich wusste nicht, dass es das gibt, aber ich hoffe, da hören alle raus, dass es eine Risikotechnologie ist.
Das kann schief gehen, wenn man einen Reaktor auf dem Balkon hat.
Reaktoren sind ja normalerweise auch total billig oder so, habe ich gehört.
aber total gut und ich finde, das passt nochmal gut zu dem, was Valentin auch vorhin angesprochen hat, dass man jetzt ja halt an einem Punkt ist, wo man, früher wurde ja immer gesagt, dass, oder von der fossilen Lobby wurde ja immer gesagt, dass Erneuerbare so viel Risiko mit sich bringen, wegen der Dunkelflaute und wegen den Netzausfällen und dies, das, und dass man jetzt an dem Punkt ist, wo man wirklich auch im gesellschaftlichen Kontext sagen kann, nee, die fossilen Energien, sind die Risikotechnologien, weil wir sind von Lieferketten abhängig, die an ganz vielen Stellen gerade nicht mehr funktionieren, bei denen wir super schnell umrüsten müssen und bei denen wir in totale Preisfallen laufen für die Menschen.
Zentrale Infrastruktur ist viel angreifbarer wie dezentrale Infrastruktur. Ja. Das sieht man jetzt zum Beispiel ja auch in der Ukraine. Also da werden ganz viele Solaranlagen aufgebaut, damit Leute Strom haben.
Ja, also wir sind ja jetzt schon so ein paar Punkte abgeschritten praktisch in unserem Gespräch, die eben immer so ja ganz wichtig sind, wenn man so Strategieentwicklung macht. Ne? Also einerseits so eine gute Analyse der gesellschaftlichen Situation, damit sind wir ja so ein bisschen eingestiegen. Dann haben wir jetzt gesprochen über Narrative und Messaging, wie kann man Leute erreichen, also und wie kriegt man mit seinen ja vielen Fakten am Ende auch was vermittelt an die Leute, was die eben emotional mitnimmt und abholt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist ja immer auch noch so ein bisschen der die Frage, gegen wen man mobilisiert. Also es gibt so ein bisschen das Phänomen, und das haben ja viele auch jetzt unter der Ampel selber die Erfahrung gemacht, dass es viel schwieriger ist, Leute auf die Straße zu kriegen gegen einen Minister, bei dem man grundsätzlich das Gefühl hat, er steht auf der eigenen Seite. Also gegen einen Robert Habeck ist es natürlich viel schwieriger, auf die Straße zu gehen und viele Leute vor allem auch auf die Straße zu bringen, wenn der LNG ausbauen will, als gegen eine Katharina Reiche, die eben Lobbyministerin ist und eben auch mit ihrer ganzen Biografie, wie du es schon beschrieben hast, Anka, eben total für diese fossilen Interessen steht. Wie blickt ihr denn darauf? Ist jetzt praktisch diese Besetzung von Katharina Reich im Wirtschaftsministerium bei der ganzen fachpolitischen und gesetzgeberischen Misere, die damit verbunden ist, vielleicht aus so Bewegungssicht dann doch auch eine Chance, weil man es vielleicht hinkriegt, sie eben nochmal stärker als Gegnerin so aufzubauen, dass die Leute sagen, ja, also da haben sie jetzt wirklich keinen Bock mehr drauf und da gehen sie jetzt auch demonstrieren? Oder wie schaust du darauf?
Ja, also würde ich auf jeden Fall hoffen. Also ich meine, Katharina Reiche ist so eine sehr gute Verkörperung von dem, was im System schief geht. Natürlich ist generell eine CDU-Regierung, also auch eine andere Person könnte da auf jeden Fall sitzen und es wäre genauso scheiße. Ich habe total Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen, zu zeigen, warum es gerade ein wichtiger Punkt ist, auf die Straße zu gehen, dass das Thema Gas irgendwie sehr gut so diese Ungerechtigkeitsfrage aufzeigt. Ob am Ende Leute auf die Straße gehen, ist natürlich, kann ich jetzt auch nicht aus der Glaskugel lesen. Und ich würde schon sagen, dass eine Herausforderung ist, dass gerade weiterhin sehr viele Krisen sind, viele Menschen einfach damit beschäftigt sind zu überleben, wenn alle Sachen teurer werden. Also natürlich macht es dann auch eine Wut, dass jetzt auch noch Gas teurer wird und Energie sozusagen. Aber genau, also ich glaube, es ist schon gerade auch nicht einfach in der aktuellen Zeit, wo wir irgendwie mit sehr vielen Krisen, Militarisierung und alles zu kämpfen haben, noch ein bisschen den Mut zu haben, zu sehen, dass es was bringt, wenn man sich einsetzt. Aber ich würde sagen, die Geschichte hat gezeigt, wenn wir uns nicht einsetzen, dann kann man uns fertig machen. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine andere Wahl, als uns zu organisieren. Und ich freue mich auf jeden Fall auch darauf, was wir noch zusammenrocken und was vor uns liegt.
Dann ist ja eine ganz konkrete Sache, die vor der Bewegung liegt, die Aktion, die Ende Gelände dieses Jahr plant. Es ist wieder eine Massenaktion geplant nach mehreren Jahren, wo es keine gab, diesmal im Ruhrgebiet. Auch andere NGOs wollen da drumherum protestieren. Wer kommt denn da zusammen und was ist da geplant?
Es gab jetzt ja vor lange keine Massenaktion und keine Aktion des zivilen Ungehorsams. Und ich würde sagen, das war auch keine Lösung. weil ich würde sagen, jede Aktionsform hat ihre Berechtigung. Und was halt Massenaktion oder Massenaktion des zivilen Ungehorsams zeigen, ist, man stellt sich mit anderen Menschen, mit seinem Körper dagegen und ist da auch irgendwie wirkmächtig, dass man sozusagen nicht alles mit sich machen lässt und auch was zusammen verändern kann. Deswegen finde ich es mega cool, das Ende Gelände. Genau, und ich würde sagen, Ende Gelände ist auch der richtige Akteur, das jetzt zu machen, eine Massenaktion zu machen. Und finde aber das voll wichtig, dass alle möglichen Menschen mitmachen können und nicht alle Menschen aus verschiedenen Gründen möchten eine Massenaktion machen. Deswegen richtig gut, dass wir es gerade schaffen, dass wirklich die verschiedensten Akteure zusammen eine Aktion auf die Beine stellen. Und genau, es wird auf jeden Fall eine Demo geben, es wird ein Camp geben, weil wenn schon ganz viele Leute zusammenkommen, ist es auf jeden Fall auch für den Bewegungsaufbau total wichtig, dass wir uns austauschen. Also auf dem Camp wird es dann Workshops geben und genau, wir planen auf jeden Fall auch ein paar Programmpunkte, die Spaß machen, weil genau, das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig, dass wenn sowieso schon irgendwie alles mega anstrengend ist, dass wir auch nette Sachen zusammen machen. Und es ist natürlich auch ein Raum, habe ich ja auch ein bisschen angesprochen, dass wir schon auch noch viele Brüche aufzuarbeiten haben, wo auch solche Aushandlungen stattfinden können. Genau.
Und ich vermute jetzt mal, Ende Gelände-Style, es wird irgendwas blockiert.
Ja.
Okay, aber das heißt, wer sich dafür interessiert, kann sich darauf einstellen. Ich hatte mich auch schon mal auf der Website geguckt. Es ist ja auch irgendwie immer so, dass es so ein bisschen unklar bleibt, was ganz genau passieren wird. Aber das Ziel wird sicherlich wieder Gasinfrastruktur sein, die in irgendeiner Art und Weise blockiert wird, um sich sozusagen diesem Ausbau irgendwie entgegenzustellen.
Genau.
Wir haben jetzt eben schon über Narrative gesprochen in der Anti-Gas-Bewegung. Und ein Narrativ, was mir da jetzt auch begegnet ist in letzter Zeit, war so ein sehr starkes Antimilitarisierungsnarrativ. Also dass so viel darüber gesprochen wurde, dass wie fossile Energien auch mit Kriegen zusammenhängen und genau, dass davon eigentlich die gleichen Leute profitieren. Und ich muss sagen, für mich war es erstmal ziemlich überraschend, weil ich da jetzt irgendwie nicht so die offensichtlichste Verbindung irgendwie gesehen habe. Anka, weißt du, wie es dazu kommt oder auch warum da jetzt gerade Krieg und Militarisierung so ein großes Thema sind, was sozusagen in diesem Bewegungsspektrum mit Energiepolitik verbunden wird?
Ja, voll. Also ich würde sagen, man kann schon Bezüge ziehen. Also ein Bezug ist zum Beispiel, warum werden Kriege angefangen? Also ein Grund sind da oft fossile Technologien. Dann für Kriege, also für die Fahrzeuge oder für die Produktion, werden auch fossile Energien gebraucht. Genau, also es gibt so verschiedene Bezüge. Krieg ist am Ende auch sehr klimaschädlich. Also nicht nur menschenverachtend, sondern feuert am Ende auch die Klimakrise an. Dass Ende Gelände sich jetzt auch mit Militarisierung beschäftigt, liegt sicherlich daran, dass wir eben auch Menschen sind und im Kontext davon beeinflusst sind, dass es ganz viele Kriege gibt und dass es für uns schwer aushaltbar ist, dass an allen möglichen Stellen gespart wird, aber gleichzeitig ganz viel aufgerüstet wird und ganz viel Geld eben in nicht nur in fossile Technologien, sondern auch in Aufrüstung gehen. Und genau, deshalb wollen wir auch darauf sozusagen aufmerksam machen, aber an dem genauen Narrativ wird auf jeden Fall auch noch gefeilt.
Sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Heute sprechen Inken und ich mit Anka Esser über die Strategien der Klimabewegung gegen den Gaseinstieg der Bundesregierung. Falls du Menschen kennst, die das Thema auch interessiert, dann tust du uns und ihnen wahrscheinlich einen großen Gefallen, indem du ihnen den Link zur Folge weiterleitest. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Ich finde es total interessant, also bei der ganzen Frage der Narrative geht es ja immer eben auch damit darum, bestimmte Politiken zu verknüpfen mit so einem allgemeinen Lebensgefühl, was gerade auch so herrscht. Ne? Also das sieht man ja zum Beispiel auch, wir haben ja vorhin auch über das Thema Bezahlbarkeit gesprochen, das ist ja auch was, das liegt in der Luft. Und jetzt ist dann die Frage, wie kann man mit seinen Anliegen, beispielsweise Ausbau fossiler Infrastruktur, die man möglicherweise zum Teil auch aus ganz anderen Gründen blöd findet, zum Beispiel, weil sie die Klimakrise anheizen, anknüpfen an dieses Thema Bezahlbarkeit, was in der Luft liegt und da irgendwie auch Menschen mit erreichen, die eben vielleicht nicht so viel über die Klimakrise nachdenken, sondern vor allem ans Ende des Monats und die Frage, wie sie irgendwie ihre Rechnung bezahlen können. Gleichzeitig finde ich auch immer wichtig, dabei zu bedenken, ab wo man den Bogen auch so ein bisschen überspannt möglicherweise. Also ich zum Beispiel frag mich, wenn du das so erzählst, das Thema, die Angst vor dem Krieg, da kann ich jetzt so auf jeden Fall auch zu relaten. Auch bei dem Thema praktisch Zusammenhang von fossilen Energiequellen und Krieg. Das hat man ja zum Beispiel in Venezuela auch gesehen. Ne? Ist das ja wahrscheinlich auch eine wichtige, wichtiger Beweggrund gewesen für die USA, da reinzugehen. Auch jetzt mit dem Iran ist es ja auch wieder so ein bisschen verbunden mit auch Energiefragen zum Teil. Und insofern finde ich das irgendwie auch, da gibt es gewisse Schnittmengen irgendwie. Gleichzeitig die Frage, ob man jetzt einen Krieg verhindert, indem man in Deutschland den Gasausstieg organisiert, da hätte ich so ein paar Fragezeichen. Wie blickst du denn da drauf? Also ist it too far stretched oder ist es genau das, was es jetzt braucht? Ich weiß nicht, also es ist, glaube ich, auch eine offene Frage, die wir vielleicht einfach mal so ein bisschen miteinander andiskutieren können.
Ja, also mittlerweile sehen wir ja, dass sich auch eine SchülerInnenbewegung organisiert gegen zum Beispiel die Wehrpflicht. Und das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Die Debatten bei uns, so wo setzen wir den Fokus, haben ja teilweise auch schon früher angefangen, als es noch keine Menschen oder wenig Menschen gab, die gegen Militarisierung auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, es ist voll wichtig, dass sozusagen sagbar ist, dass Krieg immer schadet und dass es halt auch diese gesellschaftliche Positionen irgendwie gibt. Und ich sehe da auch irgendwie die linke Bewegung als irgendwie so einen wichtigen Akteur, der auf dieses Thema aufmerksam macht. Bei Ende Gelände gab es auf jeden Fall auch in den letzten Jahren Brüche mit der antikolonialen Bewegung, weil Ende Gelände eigentlich oft versucht hat, auch Menschen, die extrem von der Klimakrise betroffen sind, und das sind nun mal noch mal mehr Menschen im globalen Süden, versucht hat, eine Bühne zu geben. Und als irgendwie Themen, die Menschen wichtig waren, dann so doller geworden sind, auch mit dem Krieg in Gaza, genau, war auch Ende Gelände relativ spät dabei, oder generell auch die Klimabewegung hat sich da nicht mit rumbekleckert. Und genau da versuchen wir gerade auch wieder mehr Verbindungen herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Und es gibt da ja Akteure wie zum Beispiel auch Resmail Gas, die schon länger so auch das versuchen aufzuzeigen, dass schon das aktuelle System der Ausbeutung eben auf fossile Technologien sozusagen beruht. Und dass da eben sozusagen, dass wir jetzt wieder in eine neue Technologie oder eine fossile Technologie einsteigen, anstatt so dieses System komplett aufzubrechen, dass das auch systemstabilisierend ist und dass wir das eigentlich hinterfragen sollten.
Ja, ich finde, das verweist irgendwie auf einen total relevanten Teil, auch nochmal Narrativen, über den wir jetzt bisher noch nicht gesprochen haben, nämlich halt immer den der Zielgruppe. Und ich finde, das sieht man gerade daran total stark, dass es halt eine Aktion ist, die kommt aus dem radikalen Spektrum der Klimabewegung. Und das sind Leute, die machen natürlich nicht nur Klima, sondern die haben sich in den letzten Jahren halt auch über den Krieg in Gaza politisiert zum Teil, sind halt sowieso vielleicht auch über Rheinmetall, also jetzt wenn die Aktion im Ruhrgebiet stattfindet, sind das vielleicht Leute, die sind auch bei Rheinmetall entwaffnen irgendwie noch aktiv oder stecken da irgendwie mit drin. Und das ist dann natürlich ein Thema, was auf eine andere Art und Weise naheliegt und irgendwie adressiert werden muss, weil es den Leuten total wichtig ist.
Ja.
Was man dann, glaube ich, immer gucken muss, ist, was man halt wo sagt. Und das ist was ja in Pressearbeit grundsätzlich wichtig ist, dass man dann so ein bisschen entscheidet, was sind vielleicht die linkeren Szenemedien, wo man die Leute erreicht, in denen man dann auch diese Verbindung irgendwie stark macht, und wo redet man vielleicht eher mit Presse, die ein bürgerliches Spektrum erreicht, oder hat man Instagram-Accounts oder auch Social-Media-Kommunikation, die eher ein bürgerliches Spektrum erreicht, und stellt dann da vielleicht doch eher auch Gerechtigkeitsfragen in der deutschen Bevölkerung nach vorne oder Klima. Tatsächlich dann doch mal wieder das Klimathema. ja.
Und gleichzeitig ist es ja auf jeden Fall so, dass wir auch am Anfang besprochen haben, dass Gas an sich noch nicht ein Thema ist, was so gesellschaftlich schon verstanden wurde. Und das vor der Herausforderung sind wir natürlich auch. Genau, dass wir auf der einen Seite da auch Diskursveränderungen zum Thema antikoloniale Kämpfe machen wollen, aber genau, dass wir gleichzeitig auch gucken wollen, dass gesellschaftlich verstanden wird, warum Gas für uns alle schlecht ist und dass wir uns dagegen, gegen diesen Ausbau organisieren müssen.
Es gibt, glaube ich, in Bewegung immer ein Stück weit auch die Gefahr, dass man zu sehr die eigene Peer Group als Referenzgruppe praktisch sieht und eigentlich da dann die eigenen Diskurse bespielt. Und das könnte ja genauso, wie ihr das jetzt beschrieben habt, ne, Leute sind auch noch aktiv bei Rheinmetall entwaffnen, haben deswegen dieses Thema Antimilitarisierung ganz vorne mit auf ihrer Agenda und versuchen das dann praktisch auch in einer Klimamobilisierung ganz nach vorne zu stellen, was möglicherweise in der Klimamobilisierung aber gar nicht so das Schlauste ist zu tun. Wo dann vielleicht von, also Leute, die ein bisschen weiter draußen stehen, sich so ein bisschen so denken, okay, was ist jetzt da gerade, was geht da jetzt gerade ab? Aber ja, das muss man vielleicht auch einfach ein bisschen ausprobieren. Ich glaube, wichtig ist halt nur, dass man halt immer, also ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch, manchmal gibt es ja in Bewegung halt so eine Art Wettbewerb, wer dann die krasseste, allumfassendste Position hat, die unterschiedlichste Dimensionen des globalen Kapitalismus integriert und die komplexeste Analyse und so weiter. Und das ist dann am Ende vielleicht halt einfach nicht dann der Talking Point, der erste Talking Point im Narrativ oder so, ne?
Genau, und aber ich glaube, was halt schon irgendwie das auch nochmal zeigt, so wir sind im Bewegungsaufbau und wir müssen auch irgendwie gucken, also ich glaube so, wir gewinnen am Ende nur und das bedeutet, dass wir sozusagen Lebensrealitäten verändern und verbessern, wenn wir zusammenarbeiten. Mhm. Und genau, deswegen finde ich es gerade auch voll wichtig, dass wir so diese ganzen Prozesse auch nutzen, um wieder mehr so zusammenzukommen. Und dazu gehört dann teilweise auch, dass Menschen mit ihren Perspektiven da sind und die einbringen. Ja. Und genau, wir hatten einen Austausch mit antikolonialen Gruppen und da haben Leute auch so ein bisschen gesagt, die Klimabewegung ist es irgendwie gewöhnt, dass immer ihr Thema bei Nummer eins ist und alle anderen müssen sozusagen zu der Klimabewegung kommen, aber gerade ist die Klimabewegung klein und warum können wir nicht mehr auch Themen verbinden und das halt irgendwie als Bereicherung auch sehen, dass ja genau unterschiedliche Perspektiven reinkommen und das sehe ich auf jeden Fall auch.
Also ich glaube genau, es ist ein bisschen dieses Spannungsfeld aus Themen verbinden, das ist glaube ich total wichtig, gerade wenn man auch in der Klimabewegung ja sieht, dass man auf jeden Fall Klima zum Beispiel auch mit sozialen Themen irgendwie verbinden muss, ja. Um Leute wirklich zu erreichen und ihnen auch irgendwie klar zu machen, warum das jetzt für sie gerade auch hier in Deutschland schon ein Thema ist und wichtig ist. Und auf der anderen Seite muss man natürlich irgendwie mal gucken, dass die Argumentationskette nicht zu lang wird. Dass, wenn man erstmal drei Bögen schlagen muss, um zu sagen, wie jetzt sozusagen der fossile Kapitalismus mit dem Krieg im Nahen Osten zusammenhängt und sich das dann wieder in Deutschland auswirkt, dann verliert man einfach in jedem Argumentationsschritt 20% der Leute. Das ist jetzt keine statistisch abgesicherte Zahl, aber so. Genau, da muss dann halt irgendwie so ein bisschen, es ist halt ein Balanceakt irgendwie.
Naja, und ich würde halt auch sagen, es ist ein Stück weit, sind ja einfach die Betroffenheiten vor Ort eigentlich immer die besten, immer das große, die beste Ressource praktisch in der eigenen Mobilisierung. Und dann habe ich zum Beispiel auch den Eindruck, am Ende auch am meisten im Interesse von dekolonialen Bewegungen. Also beispielsweise, wenn man jetzt praktisch von dieser Gerechtigkeitsfrage in der globalen in der Klimakrise ausgeht und praktisch das ganze Nord-Süd-Gefälle damit betrachtet, dann ist es ja eigentlich ein großes Geschenk, wenn die Betroffenen von zum Beispiel Kohleabbau nicht nur in Südamerika leben, sondern eben auch in Deutschland. Und ich finde, da ist dann gar nicht, ist praktisch die Betonung der Betroffenheit in Deutschland gar nicht unbedingt eine Abkehr von dekolonialen Themen, sondern eigentlich der beste Aufhänger, um diese praktisch diese lange externalisierten Themen ins Zentrum des globalen Kapitalismus zu holen. So, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich so herkomme und so die Richtung, von der ich drauf schaue.
Voll. Ich glaube, dazu muss man sich trotzdem dann auch vertrauen, dass es am Ende dann nicht, wenn sozusagen Rechte für Menschen in Europa sozusagen erkämpft wurden, dass dann der Kampf aufhört. Mhm. Und genau, damit, wenn nur in Europa die Arbeitsbedingungen und sowas besser werden, haben wir halt am Ende nicht gewonnen, wie man ja auch viel sieht. Deswegen, ja.
Vielleicht gehen wir nochmal weiter auf einen anderen Bereich, weil wir jetzt gerade schon auch so ein bisschen gesprochen haben darüber, die Soziale mit der Klimafrage zu verbinden und dann auch, wie das vielleicht im Gasbereich gehen kann. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du dich in den letzten Jahren auch viel mit so Organizing-Strategien auseinandergesetzt hast. Und wir haben jetzt sehr viel über Mobilizing gesprochen, also über die große Mobilisierung zur großen Massenaktion mit Ende Gelände, die jetzt dieses Jahr wieder ansteht. Wie siehst du denn auch Potenziale für Organizing-Ansätze jetzt im Kampf gegen neue Gasinfrastruktur?
Ich sehe voll viele Anknüpfungspunkte. Zum Beispiel gibt es ja das Projekt Soziale Wärmewende, wo sich MieterInnen für die Wärmewende engagieren. Da hattet ihr ja auch schon eine Person im Podcast. Ich war vor jetzt die letzten 2 Jahre bei Wir fahren zusammen. Das war ja eine Kampagne von Verdi und Fridays for Future, weil wir gesagt haben, wir wollen, dass die ÖPNV ausgebaut wird. Gleichzeitig gibt es einen Personalmangel. Das heißt, wir brauchen mehr Menschen, die die Busse und Bahn fahren wollen. Und das passiert, wenn die Arbeitsbedingungen besser werden. Und deswegen schließen wir uns zusammen. Ich habe aus dem Projekt richtig viel gelernt. Erste Sache würde ich sagen, dass man viel schneller Gemeinsamkeiten finden kann, als man denkt. Also genau, die ersten Runden waren eigentlich oft gleich, dass man vorgeworfen bekommen hat, dass man scheiß Fahrradfahrer ist und scheiß Klimakleber. Aber schon nach einem Gespräch waren wir halt Verbündete und das also war richtig gut und das hat mir auch Hoffnung gegeben, dass wir am Ende viel mehr Gemeinsamkeiten in der Gesellschaft haben, weil wir eben alle darunter leiden, wenn die Gasheizung und die Energiekosten hoch ist. Und genau deswegen bin ich voll davon überzeugt, dass wir mehr Organizing-Projekte machen sollten. Und ich habe länger überlegt, so wie konnte man dann so ein Wir fahren zusammen aufbauen, vielleicht in der Gaswirtschaft, und habe da leider halt wirklich gar keine Anknüpfungspunkte gesehen. Also ich bin weiter offen. Die Gewerkschaft kann mich gerne anrufen. Aber genau, wir sehen ja leider eher, dass zum Beispiel vor einem halben Jahr gab es eine Betriebsrätekonferenz und da haben sich Leute zum Beispiel eher dafür ausgesprochen, dass man die Energiewende stoppen soll oder nicht stoppen soll, aber so, genau.
Ist das IGBCE auch, oder?
Ja, IGBCE, aber da waren alle Großen. Also deswegen, genau, das war sehr frustrierend, aber ich habe auch eine coole Nachricht. Wir sind dann zusammen auf ein Projekt gekommen, dass es voll sinnvoll wäre, wenn in der erneuerbaren Branche Menschen mehr gewerkschaftlich organisiert wären. Und genau, wir arbeiten jetzt gerade an einem Projekt, das noch sehr doll in den Kinderschuhen ist, aber wo wir versuchen wollen, Beschäftigte in der Windenergie zu unterstützen, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Das ist dann gut für Beschäftigte in der Windenergie, weil die Arbeitsbedingungen, dadurch, dass die meistens gar nicht gut organisiert sind, eben schlecht sind. Und das führt auch dazu, dass dann sich mehr für diese Arbeitsplätze einsetzen, weil aktuell tun das halt die Gewerkschaften nicht. Und das wäre aber eigentlich voll wichtig, weil gerade durch Reiches Politik extrem die Angst da ist, dass viele Arbeitsplätze verloren gehen.
Gibt es noch Arbeitsplätze in der Windenergie in Deutschland? Sind die nicht schon alle zerstört?
Nein, eigentlich sind wir gerade auf einem richtig guten Stand, dass wirklich so die ganzen Ausbauziele erreicht werden könnten. Aber also es gab jetzt gerade schon Kündigungswellen und das wird halt weitergehen, wenn sich Menschen nicht organisieren oder das bekannter wird. Mhm. Und genau, wir wollen das verhindern.
Ja, richtig cool. Das finde ich auch, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber so wie ich das im Hinterkopf habe, ist es ja auch so ein bisschen so, dass die erneuerbaren Branche vor allem so auch in so einer sehr neoliberalen Zeit in Deutschland halt entstanden ist und deswegen einfach der Organisierungsgrad super schlecht ist, weil dann zum Teil auch Unternehmen, ich glaube Enercon war da mal so sehr groß drin, dann zum Teil auch Betriebsräte zu verhindern und so. Und die Unternehmen das dann halt zum Teil auch einfach absichtlich verhindert haben, dass die Leute sich organisieren, aus Angst, dass ihnen das wirtschaftlich schaden könnte. Ja. Und am Ende hat es ihnen halt mega geschadet, weil als dann politisch gegen die Unternehmen vorgegangen wurde, schon sozusagen in den letzten CDU-geführten Regierungen, gab es halt keine Gewerkschaften, die sich irgendwie dann auch mit für sie eingesetzt haben.
Ja, und es ist halt immer noch so, dass viele Unternehmen halt nicht so groß sind und dann auch sehr alle ideologisch dabei sozusagen und auch vielleicht befreundet oder so mit dem Chef. Wenn du Arbeitgeberin bist und wenn du Arbeitnehmerin bist, bist du halt auch in einer bestimmten Rolle. Und deswegen, es ist nichts Böses, dass sich Menschen organisieren wollen gewerkschaftlich, sondern es ist halt notwendig, damit halt auch die Rechte gesehen werden und eingehalten werden. Genau, deswegen, das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, weshalb es ja vielleicht dann auch Unterstützung aus der Klimabewegung ganz gut tut.
Ja, cool. Also wenn es Leute hören, die bei den Erneuerbaren arbeiten, dann können sie sich bestimmt gerne bei euch melden.
Auf jeden Fall.
Cool.
Ja, Anka, es war jetzt ein mega spannendes Gespräch und du hast ja auch schon einige Punkte genannt, wo Leute, die jetzt das Gespräch mit dir hören, auch einhaken können, beispielsweise indem sie zur Aktion kommen von Ende Gelände im Ruhrgebiet, auch wenn noch ein bisschen nebulös ist, was da genau stattfinden wird. Es wird bestimmt spannend, aufregend. Was gibt's denn noch für Sachen, wenn man jetzt sagt, man möchte sich irgendwie einbringen in dieser noch kleinen, aber jetzt schnell wachsenden Bewegung gegen den Gaseinstieg. Was können Leute tun?
ich würde sagen, das Erste, was jetzt alle tun können, ist, sich zu informieren und mit Freunden drüber zu reden. Das Movement Hub macht auf jeden Fall jetzt auch eine Speaker-In-Tour. Also genau, wenn in eurer Stadt da eine Veranstaltung ist, geht da auf jeden Fall gerne vorbei. Ansonsten ist, glaube ich, schon ein bisschen rübergekommen. Es ist wichtig, dass wir nichts alleine machen, sondern uns organisieren. Deshalb haben wir auf jeden Fall auch die Anti-Gas-Karte erarbeitet, dass ihr sehen könnt, genau, wo Projekte ausgebaut werden und dann neue Gruppen zu gründen, weil es gibt in voll vielen Städten keine Klimagruppen mehr und das müssen wir ändern. Und ansonsten gibt es ja die große Anti-Gas-Aktion im Mai. Da freuen wir uns auf jeden Fall, euch alle zu sehen. Und genau, die findet am letzten Maiwochenende statt und ihr könnt euch da auf jeden Fall bei Ende Gelände, aber bald auch bei großen NGOs zu der Demo informieren. Und wer bis Mai noch nicht warten kann, es wird auf jeden Fall auch im April viele Aktionen geben, um für die Energiewende zu kämpfen. Am 24.04. macht FFF einen Aktionstag. Da könnt ihr gerne bei FFF gucken und gucken, wie ihr euch beteiligen könnt. Es soll auf jeden Fall so ein Aktionspaket geben, was auch ein, zwei Personen in kleinen Städten zusammen nachmachen können. Und wahrscheinlich wird es davor auch sogar noch Demonstrationen geben. Also stay tuned und genau, schaut bei eurer Lieblings-NGO oder FFF oder Ende Gelände auf der Website vorbei.
Ja, wir packen euch auf jeden Fall auch noch die ganzen Infos dazu in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da direkt schon durchklicken und durchsnacken und euch die ganzen Sachen, die ganzen Termine fett im Kalender markieren. Dann sind wir am Ende des Gesprächs. Vielen Dank, Anka, dass du bei Was tun zu Gast warst.
Vielen Dank. Tschüss, danke, dass ich da sein durfte und ich freue mich, mit euch zusammen die Anti-Gas-Bewegung aufzubauen.
So, da sind wir wieder und wie nach jeder Folge sitzen Inken und ich jetzt noch zusammen und besprechen, was für uns so die wichtigsten Takeaways waren aus dem Gespräch mit Anka. Inken, du hast ja selber biografisch einige Verbindungen in die Klimagerechtigkeitsbewegung und auch vor allem um Kämpfe rund um Energie. Erzähl doch mal für dich als jemand, die jetzt schon so lange nachdenkt über Bewegungsstrategie und auch Teil war von dem Kampf gegen Kohleverstromung, was fällt dir denn so jetzt auf, wenn du beobachtest, dass es jetzt dieses kleine junge Pflänzchen einer Anti-Gas-Bewegung gibt?
Ja, gar nicht so leicht, weil es irgendwie so ein großes und auch komplexes Feld ist. Ich glaube, was mir auffällt, ist vielleicht erstmal bei mir selber, dass ich merke, dass das, was gerade im Energiebereich passiert, mal wieder so eine Qualität hat, die mich wirklich so ein bisschen aufregt. Und das ist ja manchmal schon ein ganz guter Indikator auch dafür, ob Sachen eventuell mobilisierungsfähig sind oder nicht. Ob man selber merkt, es berührt einen irgendwie emotional.
Das heißt, du hast Bock, wieder zu blockieren, oder?
Ja, also sozusagen, ich hätte auf jeden Fall Bock, wieder Aktionen zu machen und es so spüre so eine Bereitschaft irgendwie dafür auch Zeit aufzuwenden zum Beispiel oder so. Und ich merke, dass das auf jeden Fall ein anderer Punkt ist als 2022, 2023, als es dann den Ausbau der Energieinfrastruktur in Deutschland geben sollte. Genau, das ist jetzt schon ein paar Jahre her und da war vielleicht die Bewegung auch einfach noch nicht so weit oder der Gegner war auch einfach nicht so gut oder Habeck, also die ganze gesellschaftliche Situation mit der Energiepreiskrise und diesem plötzlichen Moment von, oha, wir haben unser Gas immer aus Russland bezogen, jetzt gerade geht das irgendwie nicht mehr oder wir wollen es nicht mehr. So schnell kann man aber keine Alternativen aufbauen. Deswegen müssen wir jetzt substituieren mit Fracking-Gas. Das war erstmal einfach eine solide Argumentation von einem grünen Wirtschaftsminister. Und deswegen gab es da vielleicht auch einfach weniger Potenzial für so Protest und Aufregung. Und das habe ich das Gefühl, ist jetzt wirklich anders, wenn man jetzt einfach immer wieder diese Skandale hat aus dem Wirtschaftsministerium, dass dann man sogar nachgewiesen kriegt journalistisch, dass die Papiere, also dass das Wirtschaftsministerium Positionspapiere von Energiekonzernen abschreibt und da einfach sozusagen eins zu eins Wirtschaftsinteressen, fossile Wirtschaftsinteressen übernimmt, statt Politik zu machen oder statt sich zu überlegen, wo eine politische Richtungsentscheidung hingehen soll. Beziehungsweise dann da auch eine Entscheidung zu treffen, nämlich eine fossile Richtung. Und da habe ich das Gefühl, da gibt es schon einfach erstmal wieder mehr Empörungspotenzial.
Ja, also ein Aspekt, warum es in den letzten Jahren noch so schwer war, so eine Anti-Gas-Bewegung aufzubauen, hast du ja schon genannt. Also Habeck als Wirtschaftsminister war da natürlich für Bewegungsmobilisierung ganz schön dickes Brett. und das hat sich natürlich jetzt geändert. Da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen weiter rein. Ein wichtiger Unterschied, den ich aber auf jeden Fall auch sehe, zwischen dem Kampf gegen Kohle und jetzt dem Kampf gegen den Gaseinstieg, ist ja auch, dass bei den Mobilisierungen gegen Gas so ein bisschen die spektakuläre Kulisse fehlt, oder?
Ja, das stimmt natürlich. Also die Mobilisierung gegen Kohle an den Kohletagebauen, die ist ja dadurch zustande gekommen, dass im Grunde 2009, 2010, nach den so ein bisschen schwierigen und unerfolgreichen und sehr repressionslastigen Protesten bei Weltklimakonferenzen, sich die deutsche Klimabewegung so ein bisschen umentschieden hat, auch nach dem Vorbild der britischen Klimabewegung damals, und gesagt hat, wir gehen an unsere lokalen Orte der Zerstörung. Und welche der größten davon sind die Kohletagebau in der Lausitz und im Rheinland erstmal. Und dann gab es ja Klimacamps immer jeweils an diesen großen Tagebauen, die natürlich peu à peu diese Orte präsenter gemacht haben. Und dann gab es natürlich nochmal einen richtig großen Mobilisierungsmoment und dann auch einen Öffentlichkeitsmoment mit den ersten Aktionen von Ende Gelände, wo dann wirklich diese Bilder ja so spektakulär durch die Nachrichten gegangen sind und viele Deutsche zum ersten Mal erfahren haben, dass es überhaupt Kohletagebau in Deutschland gibt, die offene Minen sind, weil das einfach vielen Leuten außerhalb der Lausitz und des Rheinlands einfach gar nicht bekannt war. Das ist bei Gas einfach anders. Diese Türme sehen sehr unspektakulär aus. Es gibt diese Testbohrungen da in Reichling in Bayern. Aber es ist halt, man hat nicht diese große, offene, verwundete Landschaft, wo den landschaftsliebenden Deutschen sofort das Herz aufgeht irgendwie, sondern es sind halt eher so kleine, industriellere Orte. Und dann hat man halt Pipelines, auch nicht super schlimm in der Landschaft. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger, da den Ort zu finden, an dem man aktiv werden kann oder der auch so bildlich, ohne dass man da viele Worte drüber verlieren muss, zeigen kann, das ist hier gerade wirklich schlimm, was passiert. Und das ist was, das ist verletzend für die Natur und fürs Klima. Ja.
Vielleicht muss man da tatsächlich eher dann nochmal so an die Anti-AKW-Kämpfe anknüpfen und praktisch die Angst vor der unsichtbaren Gefahr. Also ein Thema, darüber hat ja auch Anka schon kurz im Gespräch geredet, ist ja so das ganze Thema Wasser und auch Gifte im Wasser. Vielleicht ist das dann eher was, was man stärker machen muss, als jetzt die spektakuläre Kulisse der Zerstörung, einfach weil es die da nicht so in dem Maße gibt.
Ich glaube, da kann man drüber nachdenken. Aber ich glaube, das, was tatsächlich gerade natürlich am besten funktioniert, ist einfach die Abhängigkeit von Autokratien klarzumachen, die ja nun wirklich auch schon sehr breit in den Medien diskutiert wird. Und natürlich die Kosten, die auf einzelne Haushalte damit zukommen, wenn man jetzt weiter in Gasinfrastruktur investiert. Und da kann man ja aber auch nochmal sehen, diese wachsende Anti-Gas-Bewegung ist an einem anderen Punkt, als die Anti-Kohle-Bewegung am Anfang war. Weil die Anti-Kohle-Bewegung, da war sozusagen, als das groß geworden ist, da wurde auch das Klimathema gerade groß oder mit denen dann. Und das ist gemeinsam gewachsen. Und da ist man natürlich jetzt an einem ganz anderen Punkt. Man hat schon etabliert, fossile Brennstoffe sind schlecht, die heizen die Klimakrise an, wir müssen davon weg. Und das ist auch total etabliert. Die Frage ist jetzt nur, kriegt man es hin, Gas so sehr als fossilen Brennstoff einzuordnen, der genauso gefährlich ist wie Kohle? Weil das wissen einfach viele Leute noch nicht, dass es ähnliche Treibhausgasemissionen, also sozusagen Treibhausgasemissionen andere, aber mit einer ähnlichen Wirkung freisetzt. Und dass man eigentlich mit einem Umstieg von Kohle zu Gas fürs Klima wenig gewonnen hat.
Ja, da sind wir jetzt ja eigentlich schon quasi beim Thema Messaging und Narrativ.
Ja, genau.
Lass uns doch da einfach mal ein bisschen tiefer reingehen. Da haben wir im Gespräch mit Anka auch schon drüber gesprochen, über diese ganze Frage, wie kommuniziert man das Thema Gaseinstieg, die Gefahren von Gas als fossilem Energieträger in der Öffentlichkeit und mit welchen Botschaften ist man auch besonders anschlussfähig an Leute, die man eben mit seiner Kampagne, die man mit so einer großen Mobilisierung erreichen möchte. Was sind denn da für dich so die Punkte, wo du dachtest, ah, das ist interessant, das sollten wir jetzt nochmal kurz hervorheben in der Nachbesprechung?
Ja, also eine Sache, über die wir auch oft sprechen, ist natürlich, man muss mit einem Narrativ ans Lebensgefühl der Leute anknüpfen. Und der Punkt, bei dem das sehr offensichtlich gut geht, ist die Heizung. Und jetzt natürlich der Moment, wo man ganz klar machen muss, dass wer jetzt in Gas investiert, einfach die Heizkosten für die Leute in den nächsten 10 Jahren massiv in die Höhe treibt und dass die Leute da in Kostenfallen tappen. Ich fand dieses Narrativ oder dieses, ich fand dieses Framing der Risikotechnologie total gut, auch kostenmäßig gedacht für die Mieterinnen und Mieter. Genau, das knüpft ja auch gut an die Folge zur sozialer Wärmewende, die wir vor kurzem gemacht haben. Die verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal. Was sind denn narrative Punkte, Valentin, die du noch im Kopf behalten hast?
Ja, also ich finde schon auch dieser ganze Punkt Bezahlbarkeit sehr interessant. Der ist ja eigentlich jetzt so, wenn man über Lebensgefühl und Zeitgeist nachdenkt, einfach gerade so sehr omnipräsent. Das beschäftigt die Leute einfach total. Und lange war das ja die Achillesferse gegenüber klimafreundlichen Energien, dass man immer gesagt hat, ja, in the long run wird es dann auch günstiger und Klimakrise ist viel teurer als Klimaschutz. Aber das war, hinkte irgendwie immer so ein bisschen, weil man erstmal dann doch mehr investieren musste und so weiter. Gerade auch bei der Kampagne gegen die Wärmepumpen hat man das ja ganz klar gesehen, dass da auch immer über Bezahlbarkeit praktisch diese Technologie angegriffen wurde. Und die Gegenseite, die fossile Seite, damit eben super erfolgreich war. Und meine These wäre so ein bisschen, vielleicht auch gewagt, aber dass man möglicherweise jetzt damit an so einem Kipppunkt ist und wenn man jetzt gute Kampagnen macht rund um diesen Gaseinstieg oder gegen den Gaseinstieg, dass man es dann möglicherweise schafft, die Erneuerbaren als bezahlbare Energieträger wirklich zu verankern und die fossilen Energieträger, wie du es auch gerade schon gesagt hast, als Risikotechnologien, Risiko nicht nur im Sinne von, es gibt Umweltrisiken, sondern eben auch Risiken für die Menschen.
Ja.
Ich glaube, da, das ist absolut so the way to go, dass man einfach sagt, so geopolitisch verändert sich die Weltordnung total. Wir können uns nicht mehr verlassen auf die alten Verbündeten.
Ja.
Damit ist auch nicht mehr abschätzbar, von wem bekommen wir wie was. Das hat noch gar nichts mit Klima zu tun, sondern da geht es eher um so diese Frage von Sicherheit und auch Bezahlbarkeit. Einfach mit der Frage, so wie unabhängig sind wir mit den Energiequellen, wenn es hart auf hart kommt. Und dann aber eben noch ganz konkret so dieses Erneuerbare gegen Fossil in der Frage von, was kommt uns wie teuer zu stehen. Das ist, finde ich, eigentlich so für mich ein mega der große Takeaway für die Frage, wie über das Klima reden.
Ja, da würde ich dir total zustimmen und zusätzlich vielleicht noch ergänzen, dass das, glaube ich, auch so eine Anpassung an den Zeitgeist jetzt gerade sein kann, zu sagen, erneuerbare Energien sind die, die wir hier vor Ort produzieren und die uns deswegen viel mehr Sicherheit bieten, als die, die wir aus anderen Ländern importieren müssen. Also halt sowohl dieses Argument der Unterstützung von Autokratien, aber halt auch einfach der Abhängigkeit von globalen Lieferketten. Und das ist ja was, das sieht man gerade in ganz vielen Bereichen. Das kann man während Corona schon mal gesehen, dass das ein Problem ist, wenn man stark abhängig ist von globalen Lieferketten. Und das sieht man jetzt an den Spritpreisen, während die Meerenge von Hormuz da blockiert ist. Das hat man aber auch schon natürlich während des Ukraine-Kriegs gesehen, an den Engpässen bei den Gaslieferungen. Und dass man dagegen jetzt sagen kann, ja übrigens, Erneuerbare produzieren wir hier überall auf unseren Dächern, über Windparks. Und das ist gut und auch, und das ist was, das habe ich das Gefühl, es fehlt manchmal noch so ein bisschen. Es wird dann ja immer so gesagt, aber die sind nicht immer da und dann importieren wir den Atomstrom aus Frankreich. Dass man da nochmal viel mehr und viel offensiver damit umgeht, dass wir wie in allen anderen Bereichen auch einen integrierten Binnenmarkt haben in Europa, in dem auch Strom gehandelt wird und in dem es total sinnvoll ist, dass ja, es gibt niemals überall in Europa gleichzeitig die Dunkelflaute, sondern es ist dann auch okay, wenn man sozusagen ein gut ausgebautes Leitungsnetz hat, ist es okay dann sozusagen in dem Moment, wo in Deutschland der Wind vielleicht nicht weht, halt aus anderen Gebieten in Europa den Strom zu importieren und dass man das zum Teil nochmal stärker machen muss. Das ist ja gerade eigentlich der Versuch, sich unabhängig zu machen von manchen Regionen der Welt, jetzt gerade in den USA und Russland zum Beispiel, mit einer stärkeren Integration in Europa einhergeht.
Mhm.
Und dass das auch total okay und gut und sogar gewollt ist.
Da ist und damit was sehr Ähnliches existiert wie die Dunkelflaute, nur dass es da dann eben nicht um irgendwelche Tag- und Nachtphänomene und wie stark weht gerade der Wind, sondern dass es da eben eher so die Weltordnung ist, die eben sich verschiebt und wo dann auf einmal die Meerenge von Hormuz blockiert ist und dann da auf einmal kein Öl mehr durchkommt. Ich habe jetzt auch irgendwo nochmal gesehen beim Stichwort Gas, dass die neue Bundesregierung es auch irgendwie geschafft hat, dass halt wieder die Gasspeicher leer sind, die nach dem Ukraine-Krieg mühsam aufgefüllt wurden, weil man gesagt hat, wir müssen jetzt praktisch auch für diese Fälle gerüstet sein, und diese Vollidioten haben es einfach wieder hardcore verkackt. Es ist einfach, es ist, naja. Klammer zu, Thema Messaging und Narrativ haben wir jetzt ein paar Punkte zu gesagt. Vielleicht gehen wir dann jetzt nochmal weiter.
Ja, einen hätte ich noch dazu, den ich echt interessant in unserem Gespräch fand, weil wir, finde ich, selten, man sagt immer, Messaging muss zielgruppenorientiert sein. Und ich finde, wir sind aber selten in einem Moment, wo man wirklich mal sieht, wie es funktioniert oder warum. Und da fand ich interessant, was Anka gesagt hat zu sowohl dem Bereich jetzt sozusagen Krieg und Klima, also dass das einfach gerade für viele Leute, die jetzt gerade in den letzten Jahren in Bewegungen aktiv waren, einfach diese Kriegsfrage eine super wichtige Frage ist, über die sich viele Leute auch neu politisiert haben. Und dass es deswegen, um diese Leute mitzunehmen, auch total relevant ist, die Klima mit der Kriegsfrage zu verknüpfen. Und so ein bisschen so ähnlich ist es, finde ich, in diesem Bereich von dekolonialem Messaging, wo im Zuge des Kriegs in Palästina und Israel ein großes Gefühl von Entsolidarisierung gab. Und wo es jetzt irgendwie darum geht, auch wieder was ein bisschen gut zu machen oder zu zeigen, so, nee, ihr sozusagen seid wichtige Bündnispartner für uns. Und deswegen stellen wir auch so ein dekoloniales Messaging nach vorne. Mhm. Gleichzeitig ist dann natürlich immer die Frage, was sagt man jetzt wo und wie spricht man mit wem? Und ich finde, manchmal wirkt es dann so ein bisschen, als würde man so nur strategisch mit den Leuten agieren. Das ist ja aber nicht unbedingt so, sondern dahinter steht ja, man hat ein Thema, das ist wichtig. Sozusagen der Gasausbau in Deutschland ist einfach gerade total wichtig und der betrifft alle diese Gruppen von Menschen. Der hat was zu tun, sowohl mit der Kriegsindustrie, der hat auch was zu tun mit sozusagen kolonialen Verstrickungen, gerade wenn man auch so über Importe von Gas nachdenkt und so. Und gleichzeitig will man ja mit dem Thema am Ende auch eine bürgerliche Öffentlichkeit in Deutschland erreichen, weil das sind immer noch die Leute, bei denen die Macht in Deutschland liegt und auch die Macht, Dinge zu verändern. Und das heißt dann halt auch, dass man da vielleicht dann trotzdem nochmal ein bisschen anders sprechen muss und vielleicht nochmal ein bisschen andere Dinge nach vorne stellen muss. Sowas wie, worüber wir gerade gesprochen haben, Bezahlbarkeit, Klimaschutz im ganz klassischen Sinne, Sicherheitspolitik und Geopolitik, die Frage von faschistischen Regimen und ob man die unterstützen will mit sozusagen den Zahlungen für fossile Energieträger. Und genau, da kann man, ich finde das einfach nochmal ein gutes Beispiel für zielgruppengerechtes Messaging und sich einfach wirklich Gedanken darüber zu machen, was man wo sagt.
Ja, vielleicht zu dem Punkt noch abschließend, da müssen Bewegungen ja immer drei Sachen gleichzeitig machen. Also sie müssen einerseits die eigene Basis mobilisieren,
ja.
Und dafür ist das wichtig, was du zuerst gesagt hast, also zu gucken, was sind denn die Bündnispartner, was sind die Leute, die auf die Straße gehen tatsächlich, wie können wir die auf die Straße bringen, mit welchen Botschaften. Und dann die Frage der Unentschiedenen, oft nennt man sie ja Mitte, auch wenn das eigentlich natürlich eine politische Fiktion ist, aber wo es eben darum geht, wie kann man Leute erreichen, die gehen nicht mit demonstrieren, sondern vielleicht eher so, wie du es jetzt die bürgerlichen Leute genannt hast, die irgendwie Entscheidungsmacht haben und die man so ein bisschen umstimmen muss.
Ja.
Und dann gibt es eben natürlich noch die Gegenseite, die man auch tatsächlich auf die Zinne bringen kann mit seinen eigenen Narrativen, also wo es einem im Zweifelsfall sogar was bringt, wenn die so richtig abgeturnt sind und sich aufregen. Die Jens Spahns und Friedrich Merzens dieser Welt würde ich jetzt dazu zählen. Also diese drei Sachen, das muss man irgendwie immer miteinander in Verhältnis bringen. Und wenn man nur die eigene Basis mobilisiert, dann wirkt man so ein bisschen wie so eine, möglicherweise wie so eine sektiererische Bewegung. Also ich denke da so ein bisschen an die letzte Generation beispielsweise, die waren nach innen gerichtet, total konsolidiert, aber halt kaum noch anschlussfähig an eine breitere Öffentlichkeit, wobei sie das Triggern des politischen Gegners natürlich auch sehr gut beherrscht haben, aber genau, also ist es wichtig, diese drei Sachen immer ein Stück weit in die Balance zu bringen.
Ja, das fand ich auch nochmal, muss ich gerade dran denken, was in der vorletzten Folge Adam gesagt hat von den Grünen UK, der meinte ja auch, nee, es ist gut, wenn man den politischen Gegner, wenn die gegnerische Presse auch schlecht über einen schreibt, weil das der eigenen Basis vermittelt, sie stehen auf der richtigen Seite.
Ja.
Und da muss ich nur gerade nochmal dran denken. Wir haben ja jetzt schon über Analyse gesprochen, wir haben schon über das Messaging und Narrativ gesprochen. Valentin, wie ist das denn mit der Frage der Gegnerschaft hier? Das haben wir auch schon so ein bisschen angerissen mit Habeck und Reiche.
Mhm.
Wie hast du denn das so wahrgenommen, was Anka erzählt hat?
Ja, also ich würde sagen, da sieht man sehr gut was, was ich so mal als Mobilisierungsparadox bezeichnen würde. Also, dass es viel leichter ist, gegen einen potenten Gegner oder eine potente Gegnerin zu mobilisieren, wie es jetzt zum Beispiel Katharina Reiche ist, eine Politikerin, die wirklich sich vorgenommen hat, die Erneuerbaren kaputt zu machen. Und dass es viel leichter da ist, Menschen auf die Straße zu bringen, obwohl es natürlich ein Stück weit auch viel weniger aussichtsreich ist, weil Katharina Reiche wird es wahrscheinlich nicht einsehen, dass die Erneuerbaren doch gut sind. Also braucht es schon sehr, sehr viel politischen Druck, dass da irgendwie ein Abrücken passiert. Wohingegen zu der Zeit, als Robert Habeck noch Wirtschaftsminister war, da hier jemand saß, der on board war für das Ziel zu dekarbonisieren, und dass man bei so jemandem, bei dem man eigentlich viel anschlussfähiger ist, aber dann diese Mobilisierungsstärke nicht hinkriegt. Und das ist irgendwie so ein bisschen, finde ich manchmal auch fast ein bisschen die Tragik sozialer Bewegung, dass sie dann immer besonders stark sind, wenn sie eben konfrontiert sind mit einem ja fast übermächtigen Gegner, und schwächer werden, wenn die eigenen Verbündeten regieren. Also Stichwort nochmal Wärmepumpe. Da gab es eben nicht die großen Demonstrationen, die sich gestellt haben gegen diese Verhetzung der Wärmepumpen und gesagt haben, wir wollen das und wir finden es richtig, dass es irgendwie keine neuen Gasheizungen eingebaut werden und so weiter. Es ist ein bisschen absurd, dass man jetzt immer über diese scheiß Heizung redet. Wer hätte gedacht, dass das so ein politisches Thema mal werden würde, aber now it is. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Würdest du denn sagen, Inken, dass eigentlich so diese Massenaktionen zivilen Ungehorsams, wie wir sie von Ende Gelände eben alle noch kennen, sich mit dem eigenen Körper gegen die fossile Infrastruktur stellen und diese ganzen Sachen, ist das eigentlich noch was so richtig in die Zeit passt? Oder würdest du sagen, eigentlich muss man noch mal gucken, was gibt es noch für andere Ansätze, Stichwort Organizing, muss man irgendwie, also ist diese klassische linksradikale Großmobilisierung noch das, was eigentlich noch angemessen ist?
Ja, das finde ich gerade gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, ein bisschen wird es auch dieses Jahr zeigen, oder dieses Jahr, vielleicht auch nächstes und übernächstes Jahr. Aber wird man das jetzt irgendwie auch so ein bisschen sehen, weil man natürlich sehen muss auch, dass sich diese großen Massenaktionen einfach gerade unter viel höherem Repressionsdruck sehen, als es noch vor 10 Jahren der Fall war. Und ja, man einfach sich mal ein bisschen auch überlegen muss, sozusagen verheizt man da Leute, gehen die gut aus einer Aktion wieder raus, wie sozusagen schlagkräftig kann so eine Aktion auch sein. Das, glaube ich, kann man aber jetzt im Vorhinein schwer irgendwie feststellen. Das muss man tatsächlich einfach ausprobieren, auch gucken, was für eine Wirkung kann das entfalten und auch was für eine Sogwirkung. Und da war man bei Ende Gelände Aktion auch immer wieder überrascht, dass das am Ende dann doch funktioniert hat. Und dachte man manchmal bis wenige Wochen vorher nicht, dass sozusagen das so viele Leute ziehen wird, dieser gemeinsame empowernde Moment, den man dann auch erleben will. Ich finde, was jetzt einfach ganz klar daneben steht, sind diese Organizing-Ansätze. Und die finde ich auch irgendwie vielversprechend. Also das, was Anka erzählt hat, so eine Art, wir fahren zusammen, dazu haben wir übrigens auch schon mal eine Folge gemacht, aufzubauen im erneuerbaren Bereich und da die Beschäftigten zu organisieren, damit, wenn es da so Angriffe drauf gibt von der Seite des Wirtschaftsministeriums, dass es dann eine Branche gibt, die sich auch wirtschaftlich wehren kann, also die tatsächlich auch gewerkschaftlich so organisiert ist, dass es nicht so einfach ist, sie wieder zu kappen. Das halte ich schon für auch ziemlich vielversprechend und einen guten Ansatz, weil, das haben wir schon öfter in Gesprächen auch von Leuten gehört, die viel Organizing gemacht haben, die ja auch einfach erzählen, das sind so die Momente, die ihnen richtig Hoffnung geben. Da kommen sie mit Kontakt in Kontakt mit Menschen. Das ist irgendwie deswegen manchmal auch eine Form von Aktivismus, der Leute länger dabei hält, weil man einfach in sozialen Beziehungen organisiert ist, stärker als bei der Massenmobilisierung. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall auch interessant, das im erneuerbaren Bereich weiter auszudehnen. Ich glaube trotzdem auch immer noch, dass manche Leute wenden sich jetzt komplett von Diskurspolitik ab. Ich glaube trotzdem, dass Massenaktionen immer noch auch wichtig bleiben und dass man einfach diesen Moment anders kaum hinbekommt. Diesen Moment von, wir schaffen es einmal in die nationalen Medien, alle wissen jetzt über dieses Thema Bescheid, es ist wichtig und man schafft da erstmal so ein Öffentlichkeitsfenster zu, in dem dann ein anderer politischer Diskurs stattfinden kann, auch mit anderer Expertise vielleicht von NGOs oder von anderen WissenschaftlerInnen, die sich dann mal dazu äußern und so. Das ist schon was, das schafft man über Organizing nicht, das schafft man nur über die Massenaktion. Und dafür ist sie, glaube ich, einfach echt nach wie vor wichtig. Die Frage ist halt trotzdem immer, ist man in einem gesellschaftlichen Moment, in dem man so viele Leute dafür mobilisieren kann, tatsächlich auch dieses Risiko einzugehen.
Naja, einerseits das und natürlich dann auch die Frage so, wir leben ja jetzt auch in Zeit, wo das Schlagwort Linksterrorismus wieder langsam im Trend liegt. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man da auch immer mehr angegriffen wird. Also dass eine Aktionsform der Blockade beispielsweise dann jetzt in ein Licht gestellt wird, ja. was in die Reihe gestellt wird mit irgendwie Anschlägen auf Energieinfrastruktur von Vulkangruppe und Co. also es ist auch schwierig. Ich meine, ja. Das ist irgendwie, finde ich, was mich auch gerade so ein Stück weit verunsichert. Und diese Verunsicherung ist wiederum natürlich auch gerade ein Problem des jetzigen Bewegungsmoments, ne? Dass man alles hinterfragt. Und
ja, ich glaube, also da fand ich auch, dass Anka einfach was Gutes gesagt hat, nämlich, dass wir werden auch diese Aktionsformen oder auch diese großen Aktionen nur machen können, wenn wir uns mit vielen Leuten zusammenschließen und sich viele Leute gleichzeitig trauen. Und wenn das passiert, dann ist es viel, viel, viel schwieriger, die Leute zu kriminalisieren. Und natürlich genauso, wenn es jetzt, wie auch bei Ende Gelände geplant, wieder eine Soli-Demo gibt aus dem NGO-Spektrum, auch dann wird es schwieriger zu sagen, das sind alles übrigens Kriminelle und Terroristen. Weil wenn jemand vom BUND, Campact und Greenpeace daneben steht und einfach sozusagen die Fahne schwenkt, dann ist es doch relativ unwahrscheinlich, dass die anderen jetzt losgehen und den nächsten Strommast sprengen. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, dass das halt tatsächlich am Ende doch sehr wirkungsvoll ist. Und das ist ja auch was, das kennen wir sozusagen schon aus der Klimabewegung, die kann das ziemlich gut, diese Bündnispolitik zu machen, vom sozusagen radikalen ins bürgerliche Spektrum. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Grundlage.
Cool, ja, dann es war mal wieder eine längere Nachbesprechung, als wir geplant hatten. Gab jetzt aber einfach viele Sachen noch zu besprechen. Wir hoffen, für euch war es trotzdem interessant und ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt, was tun? Diesmal erst in 3 Monaten wieder.
So ist es. Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und
genießt den Frühling.
Genießt den Frühling.
Tschüss.
Tschüss. Das war der Was-Tun-Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Beermann. Schnitt Anna Neu und Julian Schlumberger. Und die Musik kommt von Richard Waterman.